Gott kümmert sich um seine Leute. Er ist um uns sehr besorgt. Er ist an dir sehr interessiert. Und er will das Beste für dich und mich. Das ist also, was Gott will. Kannst du dazu Amen sagen? Gott will das Beste für dich, für uns alle. Also wir sind bei Gott sehr gut bedient. Gott hat ein sehr gutes Service für seine Leute. Auch wenn es manchmal uns gar nicht so passt und nicht so bekommt und nicht manchmal schmeckt. Aber dieser Service Gottes, wir werden abgeholt, wir werden hingefahren, wir werden bewahrt und hingebracht und wieder heimgebracht und so weiter. Gott macht alles für die Seinen, weil er dies lieb hat. Er straft uns süchtig, gehört auch dazu. Er kümmert sich um uns, dass wir richtig erzogen werden, dass wir richtig gedeihen, richtig entwickeln. Auch das gehört zu der Fürsorge Gottes. Also nicht nur Vorsorge, sondern Fürsorge Gottes, dass er alles so für uns vorbereitet. Gott gebraucht die Seinen für die anderen. Also deshalb dient er uns, damit wir anderen dienen können. Er gibt uns, damit wir anderen geben können. Er versorgt uns, damit wir andere versorgen. Also wir sind immer für die anderen da. In der Bibel heißt es einmal, er wird Recht schaffen den Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Also, wenn wir zu ihm beten, egal wann, Tag und Nacht, wir sollen ja alle Zeit beten. Tagsüber beten wir in unseren Worten, nachts beten wir im Traum, im Geist, beten wir, lassen wir Gott beten oder den Heiligen Geist mit einem unaussprechlichen Seufzen uns vor Gott zu vertreten. So, Gott gebraucht die Seinen und Gott sorgt für die Seinen. Und wegen der Auserwählten verkürzt er sogar die Zeit. Kannst du es vorstellen? Das kann sein, dass die Weltgeschichte gar nicht so lange geht, sondern dass es verkürzt wird. Und ich denke, in dieser Zeit, in der wir jetzt hier im Augenblick leben, wir sind in der letzten Phase der Weltgeschichte. Wenn wir bedenken, 1948 ist der Staat Israel ausgerufen worden. Und dann 1967 ist Jerusalem von den Heiden eingenommen worden. Ob jetzt der Staat Israel jetzt dieser Schnittpunkt, dieses wichtige Datum ist, weiß ich nicht, aber dass Jerusalem nicht mehr von den Heiden regiert wird, 1967 ist ein ganz wichtiges Datum. Und dann rechnet man 40 Jahre weiter. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr im Frühjahr, dass etwas Großartiges passiert, im positiven oder negativen Sinne, das lässt sich dahingestellt. Aber auf jeden Fall, dass die Welt erschüttert. Gott sucht sein Volk heim nach 40 Jahren. 40 Jahre ist eine Zeit der Wüstenwanderung, 40 Jahre ist eine Zeit des Tests, also 67, 2007. Und was sich zusammenbraut im Nahen Osten, da ist etwas, wo wir zu denken sollten. Also Gott kümmert sich um seine Leute. Ich habe keine Angst, was dort unten passiert. Im Augenblick stehen 4 amerikanische Flugzeugträger im Golf von Persien. So, also, und da heißt es etwas, wenn die 4 zusammengezogen werden und der Bush durch die Weltgeschichte reist, China, Russland, NATO und so weiter, und die alle diskutieren und da braut sich was zusammen, politisch. Und diese ganze Diplomatie, das ist immer diese Unruhe in der Völkerwelt. Am Sonntag habe ich das Thema gehabt, Psalm 2. Warum toben die Völker und warum nehmen sie sich vor und so weiter, versuchen, Gottes Plan zu durchkreuzen? Es kann sein, dass dort im Nahen Osten demnächst einen großen Knall gibt. Einen großen Knall gibt. Muss es sein, denn irgendwie muss Gott zu seinem Recht kommen. Aber weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Also ich habe keine Angst. Ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Halleluja. Gott kümmert sich um seine Leute, egal was auf der Welt passiert. Und ich denke, dass in den nächsten Jahr, in diesem nächsten Jahr, dass einiges passiert. Es bleibt nicht so, wie es ist. Es bleibt nicht so, auch für Deutschland bleibt es nicht so, wie es ist. Es passiert etwas. Wir gehen schon allein in die teure Zeit, auch das reicht schon. Gott bringt die Seinen durch. Gott versorgt. Gott kann mit wenig uns gut durchtragen und mit wenig gut ernähren und mit wenig gut, also in Form halten. Um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt werden. Und immer bevor was Schreckliches passierte, Gott hat sein Volk, seine Kinder rausgeholt. Bevor die Welt unterging, bei Noah hat Gott Noah gerettet. Bevor die Welt bei Lot unterging, hat Gott den Lot rausgeholt aus Sodom und Gomorra. Mit meinen Augen, sagt Gott, will ich dich leiten. Ist das nicht schön? Gott beobachtet jeden Schritt, jeden Schachzug, jede Entscheidung, die passiert. Wir denken manchmal als Regiefehler Gottes, da hat wieder der liebe Gott nicht aufgepasst. Oder die Engel geschlafen. Nein, Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, dass Dinge passieren, aber er hat immer seine Hand im Spiel. Alles muss an seinem Tisch vorbei, alles muss von ihm genehmigt sein. Gott kümmert sich um seine Leute, dass uns nichts zustößt, was uns umwerfen könnte, was uns zerstören könnte, was uns ruinieren könnte. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, die Last zu tragen. Also das ist der liebe Gott für seine Kinder. Ein guter Vater, der also uns testet, wie weit wir gehen können. Er testet uns. Wir dürfen auch wissen, also wir werden getestet. Ich will dich nicht vergessen noch versäumen, hat er gesagt. Also, du kommst dir manchmal so gottverlassen vor. Kein Mensch da, niemand da und du brauchst keine Menschen. Gott sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Also, wenn irgendjemand bei dir ist, ist immer der himmlische Vater. Er sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Im Psalm 23 lesen wir, er führt mich zum frischen Wasser. Das ist mein Hirte. Weidet mich auf einer grünen Aue. Es ist interessant, der Hirte, ich habe mal einen Hirten, ein Gespräch mal mit einem Hirten gehabt und ich wollte wissen, weil wir ja so viel über Hirten in der Bibel haben. Jesus der Hirte, David war der Hirte, Psalm 23, so ein schöner Psalm. Und er hat mir etwas ganz Tolles gesagt. Der Hirte, es geht, bevor er die Schafe auf eine Weide führt, deshalb geht der Hirte immer vorne weg. Der geht durch die Weide und guckt alle giftigen Pflanzen, wo da welche giftige Pflanzen sind, die nimmt er mit seinem Stock, holt er raus und er legt meistens auf einem hohen Platz. Und deshalb lesen wir in der Bibel, und er deckt im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Also die Schafe gucken immer nach unten, die wollen immer fressen, die gucken immer das Gras. Und der Hirte legt das Unkraut, das giftige Kraut, das irgendwo wächst. Er kennt die Weidegründe, der gute Hirte kennt die Weidegründe und er nimmt das raus, legt es hin und lässt dort vertrocknen. Die Schafe sehen das nicht, aber der Teufel sieht es. Der wollte dich vergiften, der wollte dich ruinieren, der wollte dich fertig machen, aber der Herr hat es rausgerauft und... Der gute Hirte. Also der gute Hirte geht immer voran. Bevor die Schafe, die Herde kommt und der Schäferhund kommt, da geht der Herr. Und deshalb siehst du immer den Hirten immer ein Stück weit voraus, der Herde. Jesus geht ein Stück weit immer seiner Herde voraus. Er weidet uns auf einer grünen Aue. Und das wollen wir heute anschauen, wie das Weiden Gottes aussieht, wie er sich um uns kümmert, wie er sich unser annimmt. Wie wirkt Gott? Wie führt er uns? Wie leitet er uns? Wie kümmert er sich um uns? Ein paar praktische Tipps möchte ich heute auch geben. Zuerst einmal, Gott kümmert sich nicht nur um dich und mich, sondern er kümmert sich um die ganze Welt. Glaubst du das? Um alle Menschen. Ihm sind alle Menschen wert. Sogar die Tiere sind ihm wert. Und wir haben sogar das Blöken der Tiere in Ninive hat Gott gehört und sich zu Herzen genommen, dass auch die Tiere gehungert und gefastet haben. Also Gott reagiert auf die Tiere. Und so weiter. Also die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Gott kümmert sich nicht nur um die Kinder Gottes, er kümmert sich um die gesamte Schöpfung. Die Welt ist sein Interesse. Der hat er geschaffen und der wird er nicht vom Teufel sich kaputt machen lassen. Er gab seinen Sohn für die ganze Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott kümmert sich um mich. Ganz persönlich. Also ich will ganz Persönliches betonen, um jeden Einzelnen, aber er kümmert sich um mich. Lass uns sagen, Gott kümmert sich um mich. Und zeig auf deine Brust, auf dein Herz, er kümmert sich um dich ganz persönlich, um mich ganz persönlich. Und jetzt darfst du sagen, Bruder und Schwester, der Herr kümmert sich um dich. Wir sollen einander predigen. Gott kümmert sich um dich, um deine Belange, um deine Finanzen, um deine Gesundheit, um dein Einkommen, dein Auskommen, dass du auch fit bist und dass vorwärts geht mit dir. Gott kümmert sich um jeden von uns. Wir sollten einander zurufen. In dem Augenblick, wo wir andere ermutigen, werden wir ermutigt. Indem wir anderen sagen, Gott kümmert sich um dich. Drei Finger zeigen auf dich zurück. Du, hör mal, er kümmert sich um dich, er kümmert sich um dich und er kümmert sich um dich. Und du zeigst mit einem Finger nach oben zum Herrn, er kümmert sich um dich. Und dann du kriegst einen dreifachen Segen, dreifältigen Segen kriegst du zurück, wenn du jemand sagst, Gott kümmert sich um dich. Du rufst Gott ins Dasein, ins Bewusstsein. Jemand hat mir geschrieben und E-Mail. Und ich habe gebetet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dem schreibe ich einfach das, was mir mal groß geworden ist. Sag nicht deine Probleme Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Ich habe einfach nur diese Zeile, ich habe gebetet und ich habe die Antwort und die ist einfach weggeschickt irgendwo im Ausland, weit weg. Und er schrieb zurück, sagte, dein Wort kam im richtigen Moment. Ich habe jetzt meinen Gebetsstil geändert. Ich sage jetzt nicht mehr meine Probleme Gott, sondern ich sage meine Probleme, wie groß mein Gott ist. Das hat ihn so ermutigt. Und das hat mich selber wieder ermutigt. Weißt du, wenn du jemanden hochhebst, wirst du selber hochgehoben. Wenn du jemanden förderst, wirst du selber gefördert. Wenn du für jemanden betest, betet jemand wieder für dich. Also das ist das Geheimnis, wie Gott uns dient. Wenn du jemand anderen die Füße wäschst, werden dir auch die Füße gewaschen. Man wäscht die Füße immer gegenseitig, man dient sich gegenseitig. Und Fußwaschung ist nichts anderes. Wir gehen durch die Welt, das Leben ist hart, wir kommen in den Sumpf, im Schmutz und so weiter. Und wenn wir die Menschen ermutigen von den Sorgen des Alltags, werden wir selbst ermutigt. Also Gott kümmert sich um dich und mich. Nichts ist dem Herrn ein Zufall, oder bei Gott gibt es keinen Zufall. Unser Vater im Himmel weiß alles, sogar die Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Kannst du sowas vorstellen? Jeden Tag hast du eine Handvoll, eine halbe Bürste in der Hand und trotzdem sind all diese Haare Tag für Tag gezählt. Gott weiß ganz genau, wie viel drauf sind und wie viel noch drauf bleiben werden und was noch drauf kommen wird, oder nicht? Er weiß alles. Das heißt, er übersieht alles. Das ist unser Vater. Er kümmert sich um mich. Ich möchte Gott groß machen, dass Gott an uns denkt. Und für mich ist jede Gebetserhörung ein Beweis dafür, dass Gott sich auch für meine alltäglichen Dinge sich interessiert. Und du hast bestimmt Gebetserhörungen gehabt in der Vergangenheit, irgendwo. Danke Gott für jede Gebetserhörung, das macht dich, das motiviert dich wieder, Gott neu zu erleben. Mir ist diese Tage groß geworden in einem Gottesdienst. Wenn wir danken, bestätigen wir Gott, geben wir Gottes wieder zurück, wir nehmen alles aus der Hand Gottes. Sogar wenn wir für Leid danken, kannst du für Leid danken, kannst du für Krankheit danken, kannst du für Verlust danken, kannst du für Unfall danken, kannst du für Unglück danken, verrückt. Aber wenn du Danke sagst, Vater, für das alles, gibst du ihm wieder zurück. Du hast gedankt, registriert, notiert, festgehalten und du gibst Gott zurück. Und deshalb ist Danken sehr wichtig. Und Gott schuf. Überleg einmal diesen Schöpfungstag oder die Schöpfungstag. Gott schuf jeden Tag. Und was hat Gott jeden Tag gemacht? Es war sehr gut. Danken ist so eine Begutachtung, Bewertung der Taten, der Werke Gottes. Es war sehr gut. Nur am sechsten Tag, also als am Ende des sechsten Tages den Menschen geschaffen hat, dann heißt es, es war nicht gut. Es war nicht gut. Und dann jetzt sind wir gefordert, deshalb, weil es nicht gut war, jetzt müssen wir sagen, Herr, alles, was du jetzt machst nach dem sechsten Tag, alles ist sehr gut, danke. Also Gott kümmert sich. Gott hat den Garten gepflanzt, Gott sorgt sich jetzt. Du hast alles gegeben, du hast die Grundstoffe, das Grundmaterial gegeben. Und wir sollten Danke sagen für alles, was wir erleben und nicht erleben. Ich betone, erleben und auch nicht erleben. Auch das gehört dazu, das, was wir nicht erleben, gehört auch als Gunst und Tat und Werk Gottes. Jede Gebetserhörung ist also ein Beweis, dass Gott sich um seine Kinder kümmert. Die Bibel sagt uns, Hiob 10 oder Psalm 139 oder Jeremia 1, da sagte ich, ich habe dich im Mutterleib gebildet. Das haben wir jetzt für die Mutter gebetet, wo das Baby sich nicht drehen will. Ich habe dich im Mutterleib zubereitet. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Du konntest noch nicht beten, noch nicht glauben, noch nicht Bibel lesen, warst noch nicht in der Gemeinde, warst noch nicht getauft, hast noch die Bibel nicht gekannt. Und doch hat Gott schon an dir gearbeitet. Ich habe dich zubereitet im Mutterleib. Und er führt uns unter alle Umstände, Lebensumstände, stillt alle unsere Bedürfnisse und bereitet uns auf die Ewigkeit vor. Hier unten sind wir auf die Ewigkeit vorzubereiten. Christen dürfen überzeugt sein, dass ihr himmlischer Vater in jedem Bereich ihres Lebens sich annimmt und für sie sorgt. Deshalb, ich kann ganz getrost nach Matthäus Kapitel 6, 25 bis 32 alle meine Sorgen auf ihn werfen. Ich muss nicht mehr Sorgen machen, was werde ich essen, womit werden wir kleiden, wo werden wir wohnen, wo werden wir arbeiten oder wie wird alles aussehen, wie wird meine Zukunft aussehen. Ich darf ganz bewusst meine Sorgen in die Hände Gottes legen. Ich muss natürlich planen, ich muss natürlich handeln, ich muss natürlich etwas unternehmen, ich darf nicht sagen, so, die Hände in den Schoß legen, das macht ja alles der liebe Gott. Vergiss es. Und du wirst enttäuscht sein. Wir haben so einen Fall hier jetzt zur Zeit, wo ich betreue. Weil ich habe gesagt, horch, du musst was tun. Nichts. Dann hat er seine Wohnung verloren, er hat alles verloren. Dann wollte er endlich mal in seine Wohnung gehen. Die Wohnung hat das Wohnungsamt schon oder die Gesellschaft geräumt und so weiter. Jetzt hat er keine Wohnung. Ich habe gesagt, jetzt musst du was tun, was unternehmen, sonst bist du obdachlos. Weißt du, aber die Leute denken, das macht der liebe Gott. Pastor, bete. Ich habe gesagt, nein, ich bete nicht. Ich habe gesagt, bete und arbeite, ora et labora. Das ist, was Augustinus einmal gesagt hat. Also beides gehört zusammen. Nicht nur zu sagen, das macht der Herr schon. Der Herr macht gar nichts. Absolut nichts. Ich komme nachher noch zu sagen, wie Gott sich um die Seinen kümmert. Ich muss meinen Teil tun. Und wenn ich meinen Teil getan habe, dann, Vater, segne. Segne. Dann, Vater, hilf. Dann, Vater, stimm mir bei. Wir kommen nachher noch dazu. Gott hat uns in unsere Hände diese Welt gelegt, er hat die Welt geschaffen und er kümmert sich jetzt auch um die Kleinen, die Schwachen und die Armen. Und wann greift Gott ein? Wann handelt Gott? Und Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen, sagt uns die Bibel. Die Elenden, als der Elende rief in seiner Not, dann hat Gott eingegriffen. Gott lässt die Seinen nicht untergehen. Glaubst du das? Halleluja. Er lässt die Seine nicht untergehen. Wenn ich an Israel denke, er hat sie rausgeführt aus Ägypten und jetzt in der Wüste. Dort sind sie nicht verreckt. Dort sind sie nicht verdurstet. Dort sind sie nicht umgekommen. Er hat sie 40 Jahre in der Wüste durchgetragen. Begleitet durch die Wolkensäule. Versorgt mit allen Mitteln. Gott hat das getan. Gott kümmert sich um die Seine. Wenn Gott die Führung in dein Leben einmal übernommen hat. Und die Frage ist, hat er die Führung? Bist du aus Ägypten ausgezogen? Solange du in Ägypten bist, erlebst du kein Manna, erlebst du keine Wachteln, kommt kein Wasser aus dem Felsen und geschweige denn aus der Wand. So, also wenn du nicht aus Ägypten rausgezogen bist und erst wenn du vor dem Nichts stehst, beginnt Gott zu handeln. Wenn du vor dem Nichts stehst. Okay, wie kümmert sich Gott? Bei Jona, und Gott verschaffte einen Sturm. Wir denken immer an den Fisch. Nein, Gott verschaffte einen Sturm. Jona ist so typisch, wie Gott die Seinen führt. Wenn Gott einen beruft, auch wenn du nicht gehorsam warst, auch wenn du vielleicht in die falsche Richtung gingst und Gott nicht gespurt hast und Gott aus der Schule gelaufen bist, wobei ich nicht sicher bin, ob das der Fall dort war. So, aber auf jeden Fall, er ging in eine andere Richtung, nach Tarsus und nicht nach Ninive. Und Gott verschaffte einen Sturm, Gott verschaffte einen Fisch, Gott verschaffte einen Rizinus. Gott verschaffte einen Ostwind. Gott verschaffte einen Wurm. Also Gott verschafft, das ist das Typische. Also praktisch, der Jona konnte sich nur gefallen lassen, sich bedienen lassen. Also alles hat Gott gemacht. Er war auf der Flucht. Gott hat ihn zurückgeholt. Und dann, als er dorthin ging und fertig war mit seiner Arbeit, hat Gott ihm ein Gartenhaus zur Verfügung gestellt. So ein Rizinusbaum. Schnell gewachsen über Nacht und sagt, Gott, ich danke dir. Ah. Und als er so, oh, gesagt hat und gejubelt hat, hat Gott gesagt, warte mal, mein Freund, ich zeige die Freude nicht zu früh. Und das ist, was ich auch heute Abend sagen will. Weißt du, wenn Gott an uns arbeitet, freu dich nicht zu früh. Es kann genauso sein, dass du im nächsten Augenblick anfängst zu fluchen, statt zu loben und zu danken. Und als er sagt, oh Herr, ich danke dir, guck mal, ich habe schon gewusst, dass du ein barmherziger Gott bist und dass du die Leute von Ninive nicht sofort vernichtest. Du lässt dich erbarmen, wenn die da zu dir schreien und so weiter. Und jetzt nimmt Gott den Jona in seine Schule und er sitzt da, oh Gott, dieser Baum, wie ein Sonnenschirm in der Wildnis, es gibt mir so Feuchtigkeit, so wunderbar, das ist das Windchen da und es gefällt mir. Und was macht Gott? Nimmt diesen Baum weg. Ah, Herr, Und dann sagt Gott zu Jona, du ärgerst dich. Das ist doch mein Rizinus. Das ist doch mein Baum. Ich habe wachsen lassen und ich kann das tun und ich kann es wegnehmen. Also, und du ärgerst dich, weil er sich über die Gnade Gottes geärgert hat. Weißt du, wir sind anders. Wir messen mit anderen Maßstäben die anderen, die Leute in Ninive. Und so weiter. Wenn uns sowas mal passiert, wenn Gott uns den Wasserhahn zudreht oder uns dorthin bringt, wo wir nicht hin möchten. Nein, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe deine Wege nicht. Gott kümmert sich um uns in guten und in schlechten Tagen. Wie in der Ehe. Nicht nur Honeymoon und auf der Hochzeitsreise und Flitterwochen. Nein, die Flitterwochen hören irgendwo auf, auch bei Gott. Das wird's ernst, mein Kind, sagt der Herr. Und jetzt gehen wir in die Tiefe. Wie kümmert sich Gott um die Seinen? Und ich habe vorhin gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, wir sind in der letzten Zeit, in der Endzeit, Jesus kommt bald und es werden Dinge geschehen und ja, wir haben einige Prophezeiungen von der Bibel, diese Engel aus Medien und Persien und Iran ist dieser Persien, das heutige Persien, hat aufgehalten, den Engel Gottes, die Botschaft Gottes hat verhindert, die Botschaft Gottes, Gott konnte das nicht tun, was er tun wollte und die Iraner sind vielleicht diejenigen, die Gott noch züchtigen und strafen muss und die noch eine Strafe verdient haben, die haben sehr viel Gutes für das Volk Gottes getan. Die Esther war eine Königin von Persien und Kyros ließ zurückgehen und den Tempel bauen lassen. Also, aber das Gericht beginnt, trifft alle und Gott reinigt und sortiert seine Kinder und sein Volk und wer weiß, was dort passiert. Aber wie auch immer, auch in der Trübsalzeit, in der Offenbarung, da gibt es einen Platz, zwar hart umkämpft auf der einen Seite, Harmageddon, die Bibel nennt Harmageddon. Harmageddon ist also Weltuntergang, auf Deutsch gesagt wäre es. Aber Harmageddon übersetzt heißt es, das ist Megiddo, ein anderes Wort für Megiddo. Harmageddon heißt Ort der Zuflucht oder Ort der Verborgenheit. Also ein Ort ist es auf der einen Seite Krieg, Tod und Gericht, auf der anderen Seite Bewahrung. Gott bringt die Seinen durch. Auch mittendrin im Gericht. So wie Gott Petrus aus dem Gefängnis rausholte. Der schlief, da hat sich keine großen Gedanken gemacht im Gefängnis. Kannst du dir vorstellen, ich weiß, morgen werde ich gehängt, morgen werde ich geköpft. Aber der schläft, der ist ganz gelassen, er weiß, es wird nichts in meinem Leben zustoßen, in meinem Leben nichts passieren, was Gott nicht will, dass es passiert. Und Gott geht manchmal bis zum Äußersten, bis eine Minute vor 12 und noch drüber hinaus. Gott geht bis zum Äußersten. Und dann fragt man sich, oh Gott, was mutest du noch deinen Kindern alles noch zu? Was müssen die noch alles ertragen? Kannst du da und mich nicht schnell wenden? Weißt du, wir möchten, dass uns alles erspart bleibt. Ich darf dir eines sagen, ich bin schon eine ganze Weile mit dem Herrn Jesus unterwegs. Uns Kindern Gottes bleibt nichts erspart. Wer kann dazu Amen sagen? Christa, es bleibt nichts erspart. Wir müssen alles durchmachen. Aber Gott lässt die Seine nicht im Stich. Gott lässt die Seine nicht im Stich. In Titus Kapitel 3, Vers 4 bis 7, aber ich lese nur ein paar Gedanken daraus, da heißt es, Gott ist der Herr. Gott hat alles unter Kontrolle, hat alle Zügel fest in der Hand, ihm entgeht nichts. Gott ist Mensch geworden. Die Gnade ist erschienen. Also die Gnade erscheint in einem Moment, wo es am dunkelsten ist. Gott hat die Zügel der Weltgeschichte immer noch in der Hand. Nicht der Bush, nicht der Putin, nicht die Merkel, niemand. Gott hat die Zügel in der Hand. Und Gott ist herabgekommen, um den Menschen zu begegnen, zu dienen. Gott ist selbst Mensch geworden, damit er Menschen helfe. Die Gnade ist erschienen. Gott ist uns nahegekommen durch Jesus Christus. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich verzweifeln. Hätte ich keine Hoffnung, hätte keine Überlebenschancen. Aber Jesus ist gekommen, um sein Volk zu retten, sein Volk selig zu machen. Gott ist gekommen, damit wir von Gott verstanden werden, damit Gott sich in unsere Lage hineinversetzen kann, damit Gott seine Hand ins Spiel legt und sagt, so, bis hierher und nicht weiter. Hier sollen sich deine Wellen legen, Nebukadnezar oder wer es auch immer ist. Gott ist Mensch geworden. Er ist nicht auf diesem auf den olympischen Bergen da irgendwo in der Höhe, über Wolken weit, haust nicht dort. Nein, er kam herunter ins Tal. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Gott ist bei uns nicht nur auf der Halleluja-Höhe. Da ist er da, aber da brauche ich ihn nicht unbedingt. Da kann ich auch ohne ihn durchkommen. Aber wo ich Gott brauche, ist unten im Tal, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich nicht mehr weiter kann, wo ich nichts mehr habe, wo ich am Ende bin. Gott ist durchgebrochen und Gott ist zu uns gekommen. Halleluja, ich bin so dankbar. Gott kümmert sich um uns. Gott hat uns nicht verlassen. Die Welt hätte ein tragisches Ende gehabt oder unser Leben hätte ein tragisches Ende gehabt, wenn Jesus nicht erschienen wäre. Die heilsame Gnade, die heilmachende, die gesundmachende Gnade ist erschienen. Gott kommt uns entgegen, zeigt uns seinen Sohn und sagt, guck mal, der bezahlt alles. Mein Sohn macht alles für euch. Mein Sohn gibt euch alles. Mein Sohn macht für euch alles. Mein Sohn, haltet euch an meinen Sohn. Und du musst die Liebe Gottes verstehen. Das ist so wichtig, dass wir die Liebe, Gott kümmert sich um uns und wir müssen jetzt verstehen, alles, was wir brauchen, was du, was ich brauche, kommt über Jesus. Amen? Amen. Was ist der Mensch, das Gott so liebt? Sein Geschöpf. Psalm 144, 3 bis 4. Er hat so viel in den Menschen investiert. Er kümmert sich um dich. Wie viel hat er schon in dir investiert? Was hat er alles für dich gegeben? Angefangen, was du gegessen hast. Angefangen, was du getrunken hast. Angefangen von der Luft, die du veratmet hast. Wie viel hat Gott produziert und einfach kostenlos dir das alles gegeben, das nicht bezahlt? Deine Eltern haben bezahlt, andere haben bezahlt, was es auch immer ist. Gott hat so viel in dir, auch in der Erlösung, in der Entwicklung investiert. Er hat dich durchgetragen. Durch wie viel Not, singen wir in einem Lied, hat dich der gnädige Gott Flügel über dich gebreitet. Durch wie viel Not, durch wie viel Stürme bist du da durchgegangen? Wir haben oft schon gedacht, also da habe ich Schutzengel gehabt. Und du hast auch gehabt, nicht nur eins, vielleicht manchmal 10 auf einmal, weil ein Engel die Wand nicht gehalten hätte. Und du wärst sonst nicht durchgekommen. Gott war bei dir, hat dich versorgt von allen verschiedenen Richtungen, Seiten. Warum hat er das getan? Vielleicht hast du keine Erklärung, ich habe auch keine Erklärung. Warum tut er so viel Gutes an uns? Verdient haben wir es nicht. Ich weiß nicht, wer von uns das verdient hätte. Er tut es aus dem heiteren Himmel, aus Liebe. Aus Liebe gab es seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Er segnet uns unverdient, heilt uns unverdient, führt uns unverdient. Gott will nur, dass wir ihm danken. Das ist alles, was er will. Ist das viel verlangt? Ist das viel von uns, von das Gott, was Gott von uns verlangt, Dankeschön zu sagen? Danke, Vater. Und hast du heute Morgen schon gedankt oder heute Mittag oder auf dem Weg hierher, hast du schon Gott gedankt, dass es dich gibt? Stell dir vor, viele sterben, die werden nicht einmal ein Jahr alt. Andere sterben mit 5 Jahren, andere sterben mit 12 Jahren, andere sterben mit 20 Jahren, andere Krieg an der Front, wie viele Leute sind da an der Front? Junge Männer, junge Väter gestorben, wie viele Leute sterben mit 50 und du lebst immer noch? Du lebst immer noch. Hast du nicht Grund zum Danken, dass du immer noch lebst? Jedes Mal, wenn ich so eine Beerdigung halte und so, sagen wir mal, als ich 50 da war und als ich so 50-Jährigen beerdigt habe, ich sage, Gott, guck mal, ich habe das schon überlebt. Meinen 50. Geburtstag, ich habe es schon überlebt. Und wir haben schon so viel dank der Gnade Gottes überlebt, unverdient. Was hast du getan, dass du hier lebst? Du hättest genauso in der Sahelzone geboren werden können, im Dschungel geboren werden können oder in irgendeiner, in der dritten Welt irgendwo, in der Afrika oder ja, in einer kaputten Familie oder Welt zur Welt kommen, verschmutzte Welt, hättest da in der Gegend von Tschernobyl zur Welt kommen können. Aber du bist hier geboren, in der westlichen Welt, im Ost, oder du bist jetzt im Westen geboren, hättest auch genauso im Westen zur Welt kommen können. Du hast so viel Grund zum Danken. Gott, so viel Grund zum Danken. Und dass du von Jesus gehört hast. Gottes Handeln kommt aus der Ewigkeit. Gott greift hier ein und sagt, mein Kind, ich will dich wieder zurückhaben. Ich hole dich zurück. Deshalb, die Rückgabe beginnt mit dem Dankeschön. Wir sammeln Schätze im Himmel, wenn wir anfangen zu danken. Bestätigen einfach. Sehr gut, Gott. Sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Sehr gut, alles, was du machst. In Lukas 15, da ist uns eine Geschichte, wird uns erzählt. Der verlorene Sohn, diese Geschichte, an der komme ich nicht vorbei. Ist so Schlüsselgeschichte. Wenn du diese Geschichte verstanden hast, hast du viel verstanden. Der Sohn hat alles verlebt, alles verplempert und er kommt nach Hause und der Vater nimmt ihn aus Liebe auf, schenkt ihm wieder alles, setzt ihn wieder ein, kleidet ihn wieder ein, bewirtet ihn wieder, bedient ihn und so weiter. Er hat es nicht verdient. Er nimmt ihn auf, obwohl er unwürdig ist. Er darf nach Hause kommen, darf sich an den Tisch setzen und hat Brot die Fülle. Gott kümmert sich um seine Leute. Er hat eigentlich auf den Sohn schon gewartet. Jahrelang wahrscheinlich, weiß ich nicht wie lange. Er lief dem Sohn sogar entgegen, wenn ich da lese, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist der Vater. Verrückt. Wahnsinnig. Lief ihm entgegen, diesem Gauner, diesem Ganoven, bevor der überhaupt was sagen konnte, küsste ihn und sagt, Junge, ich freue mich, dass du kommst. Und zu seinen Knechten sagt er, holt schnell das beste Gewand, zieht ihn es an, steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm die Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Ist das verrückt? Würde das ein irdischer Vater tun? Weiß ich nicht. Und dann, als der älteste Sohn daneben stand und nicht versteht, was passiert, sagte dieser, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er wurde sogar zornig, der ältere Bruder. Aber der Vater versucht, die Brücke zu bauen. Warum? Gott kümmert sich um die Verlorenen. Gott kümmert sich um die Armen. Gott kümmert sich um die, die demütig zu ihm wieder zurückkommen. Es gibt keinen Grund, dass der Vater sich diesem Jungen wieder annimmt. Es ist Liebe. Und die Liebe rechnet die Sünde nicht zu. Die Liebe Gottes rechnet dir deine Sünden nicht zu. Die Liebe Gottes. Das ist was, worüber du sehr dankbar sein solltest. Du solltest Gott danken für die Liebe, die er den Menschen gegenüber hat. So sehr hat er die Welt geliebt. Die Liebe rechnet die Sünde nicht zu, weil sie höhere Ziele vor Augen hat, die Liebe. Sie sieht, hier, dieser Junge wird einer meiner besten Mitarbeiter werden. Dieser Junge, der wird jetzt mir dienen mit Hingabe und Liebe. Dieser Junge, mein Sohn, der jetzt tot war und jetzt lebendig geworden ist, dieser wird sich jetzt einsetzen für meine Sache wie nie zuvor. Denn er weiß, was draußen ist und er weiß, was hier ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir wissen manchmal nicht weiter, aber Gott kümmert sich um die Seinen. Wie es mal in einer Stadt passiert, im Ausland, da komme ich hin, stehe ich da, gucke ich, studiere die Karte, wirkst vom Tor, weiß nicht mehr weiter. Und dann kommt einer, sowas passiert ganz selten, aber da kommt einer, fragt, darf ich Ihnen helfen? Sage ja, und ich suche die und die Straße. Und da möchte ich hin. Und da möchten wir hin. Es war in Russland. und so weiter. Und in Russland gibt es keine Schilder so groß oder große Beschilderung etc. Da und dort möchte ich hin. Er sagte, ich kann sie dorthin führen. Und was passiert? Der setzt sich ins Auto rein und führt uns bis zu dem Haus dort, wo wir hinwollen. Und genau das ist, was Gott macht. Er erklärt uns nicht nur den Weg, und das wäre zu wenig, wenn er uns nur den Weg erklären würde. Nein, er bringt uns, er setzt sich neben uns hin und bringt uns an Ort und Platz, wo wir hinwollen, und sagt so, bitteschön. Und dann wollte ich dem noch was geben und sagte, nein, danke, das ist selbstverständlich. Das ist selbstverständlich. Gott dient uns selbstverständlich. Er bringt uns an Ort und Stelle, setzt sich neben uns. Und genau das ist, was Jesus tut. Er ist der Lotse Gottes heute Abend. Er bringt uns an Ort und Stelle. Das ist, wie Gott sich kümmert. So wie er hat seinen Engel gesandt. Die Israeliten wurden durch die Wüste geführt. Wenn sie auf den geraden Weg gegangen wären, wären sie umgekommen. Hätte Pharao sie eingeholt. Aber hier, auf diesem Umweg, wo Gott sie geführt hat, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, auf diesem verborgenen, versteckten Weg, und Gott führt seine verborgenen, versteckten Wege, auf diesem verborgenen, versteckten Weg bringt er ans Ziel. Gott bringt uns auf Umwege ans Ziel. Und wenn du mit Gott gehst, halt dich fest. Du wirst nie durch den Haupteingang gehen. Wenn Gott kommt, er kommt immer durch den Hintereingang. Gott benutzt nie den Haupteingang. Prominenz benutzt nie den Haupteingang. Und wenn Gott anfängt, dich zu führen, weißt du, dann musst du durch die alle durch. Aber Gott sagt, nein, ich habe da so eine Hintertür und ich komme auf die Bühne. Ich bringe dich zu meinem Thron. Ich bringe dich in meinen Palast über die Hintertür. Da kommst du nicht durch. Das ist zu kompliziert, das ist zu schwierig. Da stehen dir so viele Menschen den Weg. Über die Hintertür. Gott bringt die Seinen über die Hintertür. Ich weiß den Weg. Als wir da in Moskau waren, bei Moskau, hätten wir sonst nie gefunden, wenn uns der Mann, und das war abends noch, sich nicht, weißt du, das war, als wenn ein Engel an unserer Seite gewesen wäre. Wie beim Tobias, so ein Engel. Und ich weiß, ich kenne den Weg, ich war schon mal dort und so weiter. Ich kenne die Geschichte, kennst du die Geschichte vom Tobias? So ein Engel stellt Gott an deine Seite und bringt dich ans Ziel. Gott holt uns ab, wo wir sind. Ist das nicht die Liebe Gottes? Lothar, war das nicht herrlich in Indien? Wir sind nur einmal falsch ausgestiegen. Da sind wir selber schuld gewesen, wenn man falsch aussteigt. Aber sonst, das war so schön, da stehen sie auf dem Flughafen und warten auf einen mit Kränze an einem Platz in Madras, glaube ich, da war eine ganze Gemeinde, alle Pastoren sind gekommen, die empfangen dich wie Könige. Du wirst erwartet, hast die Leute nie gesehen von Angesicht zu Angesicht, bist ihnen nie begegnet und so weiter, und die holen dich ab. Und das ist, wie Gott sich um seine Kinder kümmert. Wir haben keinen Mangel gehabt, das Auto stand schon draußen, die Pferde gesattelt, so war es nicht, das wäre auch gewesen. Die Pferde gesattelt, da war alles schon parat, alles schon bereitet. Wir sind nur abgeholt ins Hotel, sich frisch machen und dann in Gottesdienst, alles schon bereitet. So ist, wie Gott die Seinen führt, du musst dich nur führen lassen. Nur sich an der Hand nehmen lassen von Gott. Geschwister, das ist wie Gott kümmert sich um seine Kinder. Aber nein, heute machen wir nichts. Oder heute wollen wir nicht. Nein, Gott hat einen Plan für unser Leben, für jeden Tag, für jede Minute, für jeden Augenblick unseres Lebens hat einen Plan. Und da musst du mitmachen. Wenn du von Gott geführt, versorgt, geleitet werden möchtest, musst du bei Gott mitmachen. Gott kann uns nicht führen, wenn wir nicht mitmachen. Und manchmal, heute wäre so schön, dass wir ins Bett legen können. Aber was hat unser Lothar dann gemacht? Hat dann sein Tagebuch im Flughafen geschrieben. Oder da zwischen, in dem Wartesaal haben wir dann unsere Arbeit erledigt. Man ist manchmal nicht zu nichts mehr gekommen. Und ich sage dir eines, wenn Gott anfängt, dich zu führen, kommst du zu nichts mehr in deinem Leben. Wenn Gott dich in der Arbeit nimmt, das machen und das machen und das machen und da passiert was und da soll es hin und das und so weiter, du kommst zu nichts mehr, für dich nicht mehr. Weißt du, und das ist, wie man sich selbst verwirklicht. Du kommst zu nichts mehr. Das ist Selbstverwirklichung. Und du bist aber so glücklich. Also ich bin jeden Abend, ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist, ich bin jeden Abend ins Bett gefallen und ich sage, danke Jesus. Danke Jesus. Und das war genug. Danke Jesus. Und das ist Selbstverwirklichung, wie Gott einen selbstverwirklicht. Gott kümmert sich um uns. Also du wirst abgeholt und du wirst hingebracht, du wirst wieder abgeliefert und du wirst wieder abgegeben und dann musst du einen Augenblick allein sein und nicht wissen, wo du bist. Aber es geht weiter. Du weißt, es geht weiter. Gott kümmert sich um dich Seinen und er gibt Stück für Stück uns immer weiter. Gott ist treu. Er lenkt uns, er lenkt das ganze Universum und dann wird er doch noch in der Lage sein, dich und mich zu führen, zu dem Kleinen. Er lenkt uns. Gott lenkt uns. um jedes einzelne Geschöpf. Überleg einmal, die Wissenschaft, die staunt heute. Und ich bin manchmal begeistert, wenn man so Filme im Fernsehen sieht, wie wunderbar die Natur ist, wie wunderbar alles gemacht ist. Da greift eins ins andere, nur wir Menschen bringen alles durcheinander. Und du bist derjenige, der immer wieder Gottes Plan durcheinander bringt. Gott muss immer von vorne anfangen, weil wir unseren Kopf haben. Und Gott akzeptiert unseren Kopf. Nein, so nicht. Ihr seid mehr, Matthäus 6, 32 und 33. Ihr seid mehr als die Lilien. Ihr seid mehr als die Spatzen. Du bist mehr als die Lilie. Du bist mehr als der Engel Gabriel. Du bist mehr als der Luzifer. Du bist mehr als aus alle himmlischen Wesen zusammen. Du bist mehr. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ihr seid mehr als die schönen Lilien, als die Spatzen. Wir sind Teil des Reiches Gottes. Das ist mehr. Wir sind mehr. Und Gott hat alles in seiner Hand. Kümmert sich um das alles, er trägt das ganze All, Kolosser 1,13, er trägt das ganze All in seiner Hand und er wird dich auch noch tragen und ertragen. Du bist Gott nicht zu schwer. Manche Menschen sagen, ich bin so kompliziert. Weißt du bildest dir nur viel ein, dass du so kompliziert bist. Du kannst gar nicht kompliziert genug sein für Gott. Gott wird mit allen Komplizierten ganz leicht fertig. Weißt du, je komplizierter, desto angenehmer für ihn, desto mehr Spaß hat er so für Detail, so zu experimentieren. Und dann kommst du da in seine Schule, so Versuchslabor, und dann versucht und testet er dich. Wollen wir mal sehen, ob das was Besonderes so ist. Okay. In seiner Hand, er kümmert sich um dich. Gott dient dir, und indem das passiert, indem Gott an dir arbeitet und dir dient, wird dein Leben anders geleitet und gelenkt. Römer Kapitel 8, 31. Wenn Gott für uns ist, dann heißt es, wenn Gott für uns ist. Wenn Gott für uns ist. Bist du sicher? Ist Gott für dich? Es besteht kein Zweifel, dass Gott für uns ist. Also für mich besteht kein Zweifel. Und die Frage, die Paulus stellt, wenn Gott für uns ist. Und jetzt habe ich die ganze Zeit versucht zu erklären, er ist für uns. Er ist für die Seinigen. Wir sind die Auserwählten Gottes. Wir Menschen, wir sind das Besondere. Wir sind die Krone der Schöpfung. Ob das einem passt oder nicht, den Grünen passt es nicht. Die denken, wir sind verwandt mit den Affen. Ich bin nicht mit den Affen verwandt. Ich bin die Krone der Schöpfung. Gott hat mich gewollt. Und ich bin auch keine Schleimsuppe. Ich bin ein Säugetier. Ich bin die Krone der Schöpfung des allmächtigen Gottes. So, und Gott ist für uns. Und er möchte das Beste. Wenn Gott für uns ist, Gott will immer das Beste für die Seinen. Immer das Beste. Und da muss selbst der Teufel uns fördern. Der Teufel ist ein dienstbares Wesen. Er wurde geschaffen als ein Engel. Engel sind dienstbare Geister. Er ist ja nur gefallen, hat versagt. Der hat seine Behausung verlassen und jetzt muss er uns dienen. Und er kann nicht mehr tun, als was Gott erlaubt. Nicht mehr und nicht weniger. Der muss uns dienen. Jemand hat einmal gesagt, der Teufel ist mein Trainingspartner. Weißt du, mein Gegenüber, mit dem ich jetzt kämpfen lerne. Sowieso Verlierer, aber das macht nichts. Aber an ihm lerne ich das Kämpfen. Er ist ein dienstbarer Geist, ein Wesen. Und er muss immer wieder fragen, wie weit darf ich gehen? Und Gott sagt, taste seine Seele nicht an. Oder taste das nicht an. Oder taste das nicht an. Oder taste das nicht an. Also, so weit. Er kann nur so weit gehen, wie Gott es erlaubt. Mehr kann er nicht tun. Und wir müssen auch den Teufel akzeptieren. Und wir sollen nicht sein wie die Grünschnäbel oder grün hinter die Ohren, die lästern. Judas schreibt in seinem Brief, die keine Ahnung haben, die lästern den Teufel. Nein, der Teufel ist ein von Gott geschaffenes Wesen, so wie Michael und Gabriel und Raphael, so sind auch die anderen Engel alle geschaffene Wesen. Und wir sollen die Wesen nicht lästern. Der Herr schelte dich, heißt es im Judasbrief. Der Herr schelte dich. Gott soll mit ihm fertig werden. Und so Gott kümmert sich um uns, damit sich der Teufel an uns nicht vergreift. Halleluja. Der Teufel darf sich nicht an mir vergreifen. Der darf mich berühren. Der darf mich schief angucken. Aber deshalb sterbe ich nicht, wenn er mich schief anguckt. Der darf sich an mir nicht vergreifen. Der darf um mich herumgehen wie ein brüllender Löwe. Das darf er. Ist gut, dann habe ich wenigstens schon meine Umgrenzung, Umzäunung, da weiß ich, wie weit ich gehen kann. So ein Trampelpfad. So, das weiß ich also bis hierher und nicht weiter. Also drüben ist gefährlich. Wenn ich diesen sicheren Platz verlasse, die Gegenwart Gottes verlasse, frisst er mich. Hier, wir gehen weiter. Ist Gott für uns? Kann niemand wider uns sein. Gott ist der Kontrolleur, der alle Dinge unter Kontrolle hat. Er ist für alles zuständig. Ihm ist alles unterstellt. Er verfügt über alles. Er kennt sich in allem aus. Das ist Gott, der sich um seine Kinder kümmert. Er ist unser Versorger und unser Fürsorger, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist es. Manchmal denke ich, Gott hätte uns vergessen, aber nein, mit meinen Augen will ich dich leiten. Weißt du, heute gibt es versteckte Kameras. Oder da heißt es, die U-Bahn, Videoüberwachung. Ich habe die ganze Zeit jetzt heute gesucht, wo ist die Videokamera? Ich habe keine Videokamera gesehen, aber irgendwo unsichtbar ist eine Videokamera, die alles überwacht und alles beobachtet und alles genau sieht. Also wehe, du verhältst dich merkwürdig. Und schon stehen da zwei Gestapos bei dir und sagen, wie bitte, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Also Video überwacht, so wie die Welt alles draußen überwacht, den Bahnhof überwacht, die U-Bahn überwacht, den Bus überwacht, alles Video überwacht und so weiter. So überwacht Gott uns und wir sehen nicht. Weißt du, wenn Gott eingreift und wie Gott nachher handelt, wenn wir uns merkwürdig verhalten. Und in dem Augenblick, wo du dich merkwürdig verhältst und vielleicht am falschen Platz aussteigen möchtest und so weiter, dann sagt er Stopp. Also sonst lässt er dich in Ruhe, sonst darfst du dich frei entfalten, frei entwickeln. Aber erst in dem Moment, und so ist, wie Gott sich kümmert, solange es alles gut geht, da brauchst du keinen Stock und kein Stecken. Dann brauchst du keinen Klopfer. Dann brauchst du die Ermahnungen nicht und das Reden Gottes. Manche Leute sagen, Gott redet nicht zu mir. Warum soll er reden, wenn es nicht nötig ist? Aber wenn es nötig ist, dann sagt er Stopp. Und manchmal brüllt er und manchmal dröhnt er, manchmal donnert er, manchmal blitzt er. Aber wenn es nicht nötig ist, ist alles in Ordnung. So, wir sollten auch da gelassen sein, wenn alles in Ordnung ist. Der Vater hat alles in der Hand. Er kennt alles, weiß alles. Er ist unser Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Euer Vater im Himmel weiß es, dass ihr das alles bedürft. Matthäus 6. Hast du schon Gott erkannt, dass hinter allem der Vater steckt? Hinter deiner Geschichte, hinter den ganzen Problemen, der Vater? Hinter deiner Geschichte, wo du steckst und siehst? Wenn du den Vater verstanden hast, Vater Gott, wir haben ein gestörtes Verhältnis zum Vater, meistens, die meisten Leute. Entweder haben sie keinen Vater gehabt oder der Vater war Sufke oder der Vater hat man gar nicht gesehen und so weiter. Ich habe jetzt diese Tage gelesen, dass gerade für Kinder, Vater sehr wichtig ist, kleine Kinder, dass das Sprechen, die Mutter redet zwar viel, aber die Kinder lernen erst dieses knappe, präzise Reden über den Vater. Komm, geh, auf, hin. Diese Kommandoform. Das Kind lernt besondere Autorität, lernt es über den Vater. Und wenn der Vater fehlt, und wir haben vieles in unserem Leben nicht gelernt, vielleicht weil wir keinen richtigen Vater gehabt haben, keine richtige Vaterbeziehung gehabt haben. Viele Beziehungen sind zwischen Vater und Kind zerstört worden. Und wir brauchen die Belobigung vom Vater, dass der Vater auf die Schulter klopft und sagt, Junge, du machst es schon, oder Mädchen, das geht schon, wir schaffen das schon und ich stehe hinter dir. Und diese Ermutigung des Vaters ist so wichtig. Und Gott will unser Vater sein, uns auch mal auf die Schulter klopfen und sein Kind hat es gut gemacht. Auch wenn du weißt, Mensch, bin durch. Aber in der nächsten Klasse schaffen wir das schon. In der nächsten Stufe oder in der nächsten Etappe. Weißt du, wir brauchen die Ermutigung des Vaters, nicht der Mutter. Die Mutter ist lieb und wert und gut, aber die Ermutigung des himmlischen Vaters. Euer Vater weiß es. Und deshalb kam Jesus, weil die Juden den Vater verloren hatten. Die hatten Gott. Aber mit Gott konnten sie nicht mehr viel anfangen. Die wussten nicht einmal, wie der gute Mann heißt. Die wussten nicht mal, wie man ausspricht, wie man und so weiter. Die haben Gott nicht mehr verstanden. Und deshalb sagt Jesus, jetzt gebe ich euch ein neues Verständnis von Gott. Aber, lieber Vater, der Heilige Geist gibt uns eine ganz neue Beziehung zum Vater. So, hast du schon deinen Vater entdeckt? Der Vater, der für dich sorgt? Schutz und Fürsorge und die Führung des Vaters? Wenn der Vater stirbt in einer Familie, ist alles kaputt. Manchmal denkt man, die Mutter ist wichtig. Aber nein, da ist der Schutz weg, da ist der Zusammenhalt der Familie weg, wenn der Vater ist ganz arg wichtig. Und Gott ist ein gütiger, liebender, vergebender Vater, ein Vater, der sich um das Detail kümmert, und wir sind Kinder eines Vaters. Im Psalm 68, Vers 7, Gott gibt den Einsamen ein Heim. Ist das nicht schön? Nicht ein Altersheim und nicht ein Wohnheim. Gott gibt, der Vater, Psalm 68, Vers 7, Gott gibt den Einsamen ein Zuhause, eine Bleibe. Gott kümmert sich um die Seinen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Eine Familie besteht aus Beziehungen. Das ist, was Gott gibt. Jetzt werde ich ein bisschen detaillierter. Wie kümmert sich Gott um mich? Gott gibt uns ein Heim, ein Zuhause. Und es fängt an mit der Familie Mann und Frau, wo Menschen hineingeboren werden, winzige Menschlein hineingeboren werden und so weiter, großgezogen werden, sich entwickeln und entfalten. Gott gibt uns ein Zuhause. Und das ist jetzt die Gemeinde. Gott gibt den Einsamen ein Heim, das ist die Gemeinde. Und wie kümmert sich Gott um uns? Viele Menschen, die sind wildstreunende Hunde, streuen durch die Gegend. Als ich in Neapel mal mit meiner Familie war, wir haben so ein schönes Häuschen gehabt am Strand, Ferienwohnung. Und dann kommt ein schöner Hund zu uns, wilder Hund. Und der saß zuerst mal, war ganz schüchtern, ganz ängstlich. Und dann haben wir Milch hingelegt und die Kinder natürlich sich verliebt in den Hund. Zum Baden ging er, der ging nicht mehr von unserer Seite weg. Und dann müssen wir wegfahren. Und das war der traurigste, der dunkelste Tag in meiner Familie. Der ganze Urlaub, wir bleiben hier, wir nehmen das Tier mit, nichts. Das Tier, und wir mussten das Tier wieder da lassen. Kurze Zeit war er da bei uns und so weiter. Und wir haben uns angewöhnt an dieses Tierchen. Und dann, wie gesagt, muss man da lassen. Und so sind viele Menschen nur kurze Zeit vorübergehen, mal da und mal dort, mal da, der betreut und mal der betreut. Was wir brauchen, ist eine Familie, ein Zuhause, eine Bleibe. Hier, Gott gibt den Einsamen ein Heim. Und das ist die Gemeinde. In der Gemeinde, da darfst du zu Hause sein, da darfst du lachen und weinen. Und deshalb, was wir hier machen, wir möchten eine biblische Gemeinde sein, wo man weinen und lachen kann. Wo man zu Hause sein kann. Wo man siegen und verlieren kann, nicht nur gewinnen. Manche Leute denken, ich muss immer gewinnen, immer vorwärts, immer auf dem Triumphwagen sitzen. Nein, auch mal, ich habe es versagt, ich bin daneben gelegen. Auch das gehört dazu zur Gemeinde. In der Gemeinde kommst du zur Berufung, in Gemeinde erlebst du die Gnade Gottes. In der Gemeinde ist es, dass Gott Erbarmen hat. Und Geschwister, ich möchte euch ermutigen, Gott kümmert sich um dich, er hat dir vergeben, vergibt den anderen. Deine Vergebung, deine Erlösung greift erst. Nicht, wenn du sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden. Da hast du noch lang keine Vergebung der Sünden. Halt dich fest. Du hast nicht die Vergebung. Wenn wir Jesus sagen und sogar die Sünden raufwärts und runterwärts, links und rechts aufzählen, du hast keine Vergebung der Sünden. Erst, Vergebung der Sünden greift erst, wenn du deinen Schuldigen vergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und deshalb, Geschwister, in der Gemeinde muss man lernen, einander zu vergeben. In der Gemeinde muss man lernen, einander zu tragen. In der Gemeinde muss man auch Geduld haben. Auch das alles gehört dazu, dass jeder ist komisch. Du bist komisch, ich bin komisch. Wir sind alle komisch. Wir sind alle irgendwo, haben wir einen Knacks. Irgendwo stimmt bei dem und so weiter. Bei uns allen. Und deshalb, wir sollten da nicht haben. Gehört? Hörapparat ist das oder irgendwas. Ja. So, wir sind alle der Gnade bedürftig. Wir sind von der Gnade abhängig, von der Liebe des anderen. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren und als wir noch verloren waren, hat er nicht irgendwie Vorschriften gemacht. Und wir müssen lernen, wie der ältere Bruder und ältere Geschwister, die schon länger mit Jesus gehen, müssen lernen, auch die Babys in Christo anzunehmen und geduldig zu sein. Gott kümmert sich, aber Gott kümmert sich erst um mich, wenn ich mich um andere kümmere. Das ist also, wo ich jetzt hinkomme. Wie kümmert sich Gott um mich? Wenn du dich um andere annimmst, wenn du anderen gnädig bist, ist Gott dir auch gnädig. Wenn du anderen hartherzig bist, und so weiter, dann droht dir Gott auch. Also wie wir andere behandeln, so behandelt Gott uns. Wenn wir selbstgerecht sind und andere runterputzen, runtermachen und was auch immer ist, so, da passiert auch mit uns dann das Gleiche. Wie kümmert sich Gott um uns in der Gemeinde? Und die Pforten der Hölle, hat Jesus gesagt, werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und das ist nicht irgendeine Organisation oder eine Kirche, sondern die Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn jemand zu uns kommt, wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, den Heiligen Geist in sich hat, ist er ein Heiliger. Er ist nicht vollkommen. Wenn so ein Kind geboren wird, ist es ein vollständiges Menschlein, aber es ist noch nicht entwickelt. Zwischen mir und meinem Bruder sind 17 Jahre auseinander. Also ich bin der Älteste und mein Bruder ist der Jüngste. Ich muss vorstellen, als ich aus dem Haus ging, ist der gekommen. 17 Jahre Unterschied. Mein lieber Mann. Heute merkt man nicht, nachdem man erwachsen ist und älter ist, merkt man das nicht mehr so. Aber damals, das soll mein Bruder sein. Nee, das sieht gar nicht so gleich. Und wir müssen einander annehmen, die Jüngeren, die Älteren und die Älteren, die Jüngeren. Und ich denke, Gemeinde ist, dass wir uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. So, dass wir umeinander uns kümmern, wie Christus sich um uns kümmert. So, in dem Maße, wie wir uns um andere kümmern, in dem Maße kümmert sich Gott um uns. Ganz einfach. Eins und eins ist zwei. So wie du dich um andere kümmerst. Viele gehören zur Kirche, aber sie gehören nicht zu Gott. Das ist wahr. Viele gehören zu einer Gemeinde, aber gehören nicht zu Gott. Und andere gehören zu Gott, aber nicht zu einer Kirche oder einer Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir dieses zusammenbringen. Zu Gott gehören und auch zur Gemeinde. Die Gemeinschaft der Heiligen. Deshalb möchten wir auch ganz große Betonung auf die Gemeinschaft der Heiligen legen. Deshalb auch diese Sonntagnachmittag, jetzt diese Kaffeezeit oder auch die Gemeinschaft, die miteinander. Wir sollten viel mehr Gemeinschaft miteinander pflegen. Und wir sollten als Christen, Gläubige, gemeinschaftsfähig werden. Die meisten sind nicht gemeinschaftsfähig. Berliner sowieso, da ist über 50% Singles. Die wachsen alle einzeln. Jeder sucht sein Recht, jeder sucht seinen Vorteil, jeder sucht so, dass ich was rauskriege, dass ich beachtet werde. Weißt du, dass ich mich profilieren kann, dass ich mich entwickeln kann und so weiter. Nein, wenn ich andere fördere, wenn ich andere entwickle, wenn ich in andere investiere, dann wird auch in mir was investiert. Das ist eine Ergänzung. Wie kümmert sich Gott um uns? Die Gemeinde. Ich habe am Sonntag nachher oder noch das ganze Wochenende, das ist jetzt Einleitung. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Sind wir das? Wir sind es noch nicht. Lass uns das ganz ehrlich sein. Und ich will das auch gar nicht groß rausstellen oder mir was vormachen. Wir sind es nicht. Aber ich bin auf dem Weg und ich möchte dorthin kommen. Das ist das Ziel, das ich anpeile. Ein Herz und eine Seele. Das war der ersten Christenstaat, wo niemand mehr Abstand hat. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und mit der auch nicht. Und mit denen auch nicht. Am Schluss muss ich fragen, mit wem willst du überhaupt noch was zu tun haben? Wenn du mit niemandem was zu tun haben willst, mit wem willst du dann letztendlich noch zu tun haben? Mit Gott? Mit dem Herrn? Und er will mit dir nichts zu tun haben dann. Gott will mit dir nichts zu tun haben, wenn du nichts mit anderen zu tun haben willst. Ganz einfach. Vergib und es wird dir vergeben. Mit dem Maß, wie du misst, wird es dir gemessen werden. Schon gefährlich. Gemeinschaft der Heiligen. Also, nicht nur dem Namen nach, du hast den Namen, dass du lebst, Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi. Es kommt nur noch die Gemeinde des Heiligen Geistes. Der Name macht's nicht. Sind wir's, Gemeinde. Und weißt du, was Gemeinde ist? Sie hatten alles gemeinsam. Gemeinsam gelacht, gemeinsam geweint, gemeinsam gelitten, gemeinsam geschuftet, gemeinsam gefeiert, gemeinsam gebetet, gemeinsam gesungen, gemeinsam gedankt, gemeinsam geflucht. Alles gemeinsam gemacht. Sie waren voneinander abhängig, die ersten Christen. Sie dienten einander. Und da wird, viele haben Angst, von mir wird was erwartet. Ja, von dir wird was erwartet. In dem Augenblick, wo du Jesus annimmst, halt dich fest. Du nimmst die ganze Bagage an. Wenn du lad Jesus nicht ein zu dir nach Hause, ist gefährlich. Wenn dieser Nathanael, das war wahrscheinlich seine Hochzeit in Kana, Johannes 2, der hat nichts sich dabei gedacht, hat Jesus zu seiner Hochzeit eingeladen. Und weißt du, was passiert? Der Herr Jesus bringt mindestens 70 Leute mit. Und die essen und die trinken und die feiern. Jesus bringt Zöllner mit nach Hause. Jesus bringt Pharisäer mit nach Hause. Es bringt Judas Ischariot mit nach Hause. Jesus bringt also Petrus und Thomas und all diese Brüder. Und da bringt noch ein paar Frauen, die waren mal früher Prostituierte, die bringt er auch noch mit. Also wenn du Jesus einladest, ist sehr gefährlich. Lieber lad, sag nicht, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Das reicht. Also viele möchten den Herrn Jesus allein haben, aber sie möchten nicht seine Gemeinde haben. Aber du kannst nicht Jesus haben und nicht die Gemeinde, sein Leib. Die Gemeinde ist sein Leib. Also wenn du Jesus einladest, ladest du das Haupt und die Füße und die Hände und den Kopf und den Bauch und die Augen und den Mund und die Ohren. Du ladest den ganzen Corpus Christi. Überleg einmal. Und dann geht Wein aus. Die essen zu viel, zu laut. Verlierst die Wohnung sogar deswegen, weil die zu laut singen und beten. Ist es so wichtig? Von dir wird auch was erwartet, wenn du Jesus einladest. Und dann, du darfst nächstes Mal mit Jesus mitgehen. Und passiert das Gleiche. Die ersten Christen, sie waren voneinander abhängig. Sie dienten einander, sie sorgten füreinander, sie teilten alles miteinander. Das waren die ersten Christen. So kümmert sich Gott um uns, indem dir andere dienen. Weißt du, wo du schwach sein kannst? Nächstes Mal bist du stark. Und nächstes Mal bist du im Vorteil, jetzt bist du im Nachteil. Geschwister, wir möchten eine Gemeinde sein, wenn jemand in Schwierigkeiten kommt, dass man einander dienen kann und mit Freunden dienen kann und weiß, ich werde nicht ausgenutzt. Weißt du, wir haben auch Leute hier, und das muss ich auch freiweg sagen, wir haben Leute, die kommen nur zum Schnorren hierher. kannst du mir 50 Euro leihen oder 20 Euro leihen, kannst du das und so weiter und wir leihen und das Geld ziehst du nicht mehr wieder. Kannst auf den Mond schreiben. Und du gibst. Ich würde sagen, wir sollten auch sehr vorsichtig sein. Einmal, es reicht, wenn wir einmal gebrannt worden sind. Aber nicht ein zweites Mal. Und zwar Leute, die so ab und zu mal so auf der Durchreise sind. So, die sind da und dann siehst du ein halbes Jahr nicht mehr und dann tauchen sie wieder auf und dann sagen, kannst du mir helfen? Also ich weiß nicht, ich muss jetzt das und das und das und so weiter und kannst du mir bei uns ausleihen? Ich bin sogar selber x-mal schon reingefallen, dass sie gesagt haben, bitte, weiß ich nicht. Sehe ich wie eine Bank aus? Bin ich ein Hotel? Weißt du, wir leiden gerne, aber wenn einer von uns, Geschwister, und das ist jetzt, der Leib muss viel enger zusammenwachsen, die Gemeinde Jesu muss viel enger zusammenstehen, so dass man sich aufeinander verlassen kann. Wenn ich in Not bin, dann helfen sie, und wenn sie in Not sind, helfe ich. So, das ist, dass man wirklich sich aufeinander verlassen kann. Verbindliches Christenleben. Gott kümmert sich, aber Gott hat nicht viel Interesse für Schnorrer. In aller Liebe. Gott hat kein Interesse für Schnorrer. So, dient einander und nicht einander ausnützen. Weißt du, was kann ich geben, wie kann ich beitragen und so weiter. Wir sollten, wenn ich etwas haben will, muss ich etwas geben. Also es ist ein Austausch. Wir müssen ein Teil der Familie sein. Die Familie hält zusammen. Ich möchte, dass diese Gemeinde eine Familie ist. Nicht nur eine Gemeinde, mehr als eine Gemeinde. Eine Familie. Eine Familie hält zusammen. Und auf die Familie kann man sich verlassen. Mit der Familie kann man rechnen. Mit der Familie kann man zusammenarbeiten. Familie Gottes meine ich jetzt als solches. Und die Familie fördert und ergänzt sich gegenseitig. So dient Gott. Man kümmert sich umeinander. Papa, wie geht's dir? Und Papa fragt, Junge, wie geht's dir? Und so tauscht man sich einander aus. Man ist besorgt, man betet füreinander. Man denkt den ganzen Tag, wie machen die jetzt? Oder wie macht er jetzt? Oder wie machen sie das? Man trägt einander. Wir sollen eine Familie sein, wo wir einander tragen. Wie kümmert sich Gott um uns? Wir sollen wirklich Fleisch und Blut sein, nicht nur Geist. Ich bin im Geist bei euch. Nein, wir sollen mit Fleisch hier sein und dass man füreinander betet. Was macht jetzt? Guck mal, jetzt das Kind dreht sich da nicht im Mutterbauch und so weiter. Und da, oder die habt jetzt eine Prüfung oder die sind jetzt im Krankenhaus oder da passiert das und das. Wie geht's das? Und wie machen die das? Oder die haben das und Problem und so weiter. Dass man voneinander weiß, dass man einander kennt, dass man den Schmerz des anderen spürt und erlebt. Gott kümmert sich um uns. Ja, wie? Nicht vom Himmel und nicht mit dem Erzengel Gabriel. Da kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich war eine ganze Woche im Krankenhaus. Also bitte, ich habe eine Telefonnummer, ruf mich an. Kein Mensch weiß es. Die ganze Gemeinde hat nicht gewusst, dass jemand im Krankenhaus war. Wie soll man wissen, wenn jemand im Krankenhaus ist, wenn man sich nicht meldet, wenn man nicht anruft? Wie kann man sich um jemanden kümmern? Wie kann man jemanden besuchen? Wie kann man jemanden dienen? Wie kann man jemandem helfen, wenn die Person, ja, der Herr muss zeigen. Also so gescheit ist der Herr nicht, dass er das zeigt. Und so vernetzt ist er auch noch nicht. Also der hat noch kein Internet. So, dass er gleich da einen Puls schickt und sagt, hör mal, Bruder, sowieso ist im Krankenhaus. Gott kann's. Gott kann Offenbarung schicken. Das kann er, wenn alle Stricke reißen. Aber solange noch alle Stricke da sind, wird er das Telefon benutzen und wird er sagen, ruf an. Weißt du, in der Bibel ist, wenn jemand krank ist, nicht die anderen sollen die Ältesten rufen, sondern der Kranke selber soll jemand rufen, dass man mit ihm betet. So ist es, wie Gott sich um einen kümmert. Um mich kümmert sich niemand. Kümmerst du dich um jemand, dann kann sich auch jemand um dich kümmern. Wenn du dich um niemanden gekümmert hast, warum müssen sich dann andere um dich kümmern? Aber ist jemand in Not, der rufe, und dann wird jemand kommen und mit Sicherheit wird man sogar gleich zwei hinschicken. Aber weißt du, wir haben dann Leute in der Gemeinde, ich sage, welche Leute wir manchmal in der Gemeinde haben, wir sind ja unter uns heute, ja, also bitte nicht in der Gemeinde bekannt geben, dass ich im Krankenhaus bin oder dass ich das habe oder dass ich das habe oder dass ich das habe. Weißt du, ich möchte nicht so viel Besuch haben. Na bitte, dann erwarte nicht, dass man sich um dich kümmert. Wenn du Angst hast vor Besuch. Weißt du, wir müssen wieder wie die Türken werden. Wenn die Türken im Krankenhaus ist, da ist die ganze Stube voll. Das mit Kind und Kegel. Aber das ist Gemeinde. Wir machen uns vor, was Gemeinde ist, mit Kind und Kegel. Und die kommen nicht und bemitleiden dich und bedauern dich. Ach du Ärmste, wie arm du dran sind. Weißt du, was die machen? Die machen Spiele im Krankenzimmer. Die bringen Leben hinein. Und da wird man gesund. Weißt nicht, weil man, viele möchten bedauert werden, bemitleidet werden. Wie kümmert sich Gott um mich? Ach, die Ärmste, was die alles durchmachen muss jetzt. Nein, Kindergarten. Und was macht jetzt das Büblein und was macht das Mädlein da und so weiter und da passiert was. Und da wirst du so abgelenkt, dass du an deine Krankheit nicht mehr denken kannst und gesund das Krankenhaus verlassen kannst. So geht es. Wie kümmert sich Gott um uns? Wir sind zu religiös geworden und wir müssen befreit werden von Religion. Und religiösen Phrasen und religiösen Kult. Damit Gott uns dienen kann. Gott kann uns nicht dienen, weil wir zu kompliziert sind. Da muss noch vieles zusammenbrechen bei uns, bevor Gott uns dienen kann. Und dann wird er uns dienen. Vielleicht muss die Atombombe da in Iran fallen. Und dann, wenn das passiert, dann sind sie alle auf die Knie. Dann sind sie alle bei Gott. Da wollen sie alle in den Himmel kommen und wissen nicht, als was nächstes kommt. Es kann ganz schnell gehen, schneller als du denkst. Die ganze Diplomatie, Reisediplomatie, was dort läuft, ist alles, läuft auf Hochtouren. Und vier Flugzeugträger im Golf von Persien, die sind schon aufmarschiert. Also wir wissen nicht, was die Zeichen der Zeit sind, aber die Not wird groß sein. Und deshalb, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir hier gelernt haben, Gemeinde Jesu. Was ist Gemeinde Jesu? Heim für Einsame. Das ist Gemeinde Jesu. Eine Zufluchtsstätte, Harmagedon. Ort der Bergung, Ort der Bewahrung. Ort, wo man durchkommt. So. Gemeinde, das ist für mich so Geheimzugang zu Gott. Gemeinde ist so die Hintertür, wie Gott uns begegnet. Und wenn wir anfangen zu dienen, fängt an, Gott uns auch zu dienen. Und wenn in dem Maße, wie ich mich für andere Menschen einsetze, egal wie, für meine Mitmenschen. Aber ich denke, wir sollen anfangen zuerst mal an eigene Hausgenossen, an unsere Brüder und Schwestern in erster Linie. Viele suchen nur Selbstheilung und Selbstverwirklichung und werden nie gesund. Bet für mich. Weißt du, wenn du gesund werden möchtest, bet für jemand anders. Also ich habe keine Krankheit, gewiss ab und zu mal vielleicht etwas, aber ich bete so viel für Leute, dass ich gar keine Zeit habe, an meine Krankheit zu denken. Und die vergesse ich an meine Zipperleins. So, wenn du für andere Leute dich einsetzt und für andere Leute betest, vergisst du deine Zipperleins und dann konzentrierst du auf die Not der anderen und hast keine Zeit. Und das ist das, wie Gott uns heilt, wie Gott uns dient. Diene anderen und dir wird gedient werden. Gib und es wird dir gegeben werden. Segne und du wirst gesegnet werden. Wir müssen gesund werden und wir werden gesund, indem wir anfangen, anderen zu dienen. Wir behindern uns selbst, wenn wir anderen nicht dienen und uns bedienen lassen. Wenn man gesund werden will, muss man sich für andere einbringen. Also so kümmert sich Gott um einen. Ja, führ jemand aus, betreu jemand, mach jemand glücklich. Helf jemand in aller Schwachheit und du wirst sehen, Mensch, mir wird auch geholfen auf der anderen Seite. Gott kümmert sich um uns, wenn wir uns um andere kümmern. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden, heißt im Wort Gottes. Wenn wir uns um Gottes Kinder kümmern, um Gottes Kinder glücklich machen, die Gemeinschaft der Heiligen bauen und noch fester zusammen und Brüder mit Brüdern und Schwestern mit Schwestern zusammenstehen, indem man einander dient, haben wir eine ganz neue Dynamik des Glaubens, der Freude, und wir merken, Mensch, Gott hilft uns. Und wir sind weg vom Ego-Trip. Wir sind weg vom Ego-Trip. Und wir lassen los. Je mehr wir loslassen, geben, dienen, uns einsetzen, wir sind freier und freier und freier. Und merken, für uns wird auch gesorgt. Wir kriegen auch was ab von diesem Stück Kuchen. Es ist schwer, die Leute über die Grenzlinie zu bekommen. Besonders Charismatiker und Pfingstler. Die wollen immer beten. Die wollen immer singen, Gott loben und preisen und so weiter. Sie sind besessen, sofort geheilt zu werden. Aber weißt du, die Charismatiker, die muss man lehren, zuerst einmal, tu was. Tu was für die Armen. Tu was für die Aussätzigen. Tu was für Leute, die out sind und so weiter. Tu was. Sie weigern sich, für andere was zu tun. Sie möchten immer nur gesegnet werden. Wenn man so Altarruf macht, sind alle vorne. Aber wir sollten eigentlich keinen Altarruf machen für vorne, sondern für Leute, die hinten sind. Also, die, wo hinten sitzen, die werden jetzt bedient heute. Eigentlich sollte man sagen, steht auf und geht zu den Leuten, wo hinten sitzen. Jetzt fangen das manche ja schon nach hinten sich zu sitzen, wenn sie wüssten, was ich predige. Diene und es wird dir gedient werden. Fang einmal selbst was zu tun. Auch wenn du jetzt mit der Krücke, mit dem Stock einfach laufst und sagst, ich nehme mit. Ich freue mich eigentlich. Christa, du kriegst einen doppelten Segen. Du nimmst immer wieder diese Frau mit und wenn ich manchmal vorbeifahre, leider kann ich nicht halten, würde euch mitnehmen. Aber du nimmst sie an die Hand und bringst die Frau hierher. Selbst hast Probleme. Weißt du, man hat selbst Probleme. Und ich denke, weißt du, die Frau hat selber Probleme. Selbst kommt sie kaum vorwärts. Aber da nimmt sie noch jemand anders auch an die Hand und bringt es noch mit. Und ich denke, es ist wichtig, wir können selbst nicht. Und du kommst immer an. Und auch wenn du manchmal früher ankommst und der andere nachher später noch ankommt. Aber du kommst an. So, man kommt an, wenn wir anfangen, anderen zu dienen. Wir kommen an. Und wir werden gesegnet. Viele sind falsch gelehrt worden, gerade was Leben, geistliches Leben betrifft. Sie denken, ich muss zuerst geheilt werden. Nein, du wirst nicht geheilt. Heilung greift erst, wenn du andere heilst. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Oder steh auf von den Toten, also steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Also Christus erleuchtet uns erst, wenn wir von den Toten aufgestanden sind, wenn wir unsere Arbeit getan haben. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, was es auch immer heißt. Wir werden durch Dienst erlöst, durch Dienst geheiligt, durch Dienst gesegnet, durch Dienst geheilt, durch Dienst, indem wir was tun. Wir müssen von der Besessenheit geheilt werden, dass wir zuerst geheilt werden müssen, damit wir anderen Heil bringen können. Nein, ich habe einen Bruder mal kennengelernt, der war selbst im Rollstuhl behindert. Aber wie viele Leuten hat er gedient vom Rollstuhl aus? Und jetzt würde einer sagen, ja, weißt du, zuerst muss er selber. Er hat gesagt, gut, ich nehme das aus Gottes Hand. Da ist er mal irgendwie, als er unterwegs war, das ist in Jugoslawien, als er unterwegs war, da ist ein Lastwagen umgekippt oder mit Holz beladen und so ist querschnittsgelähmt gewesen, seitdem im Rollstuhl. So, und hat gebetet, Gott hat nicht geheilt, aber dafür hat er andere, Hunderte geheilt. Und Hunderten das Evangelium gepredigt, oder Tausenden vielleicht, das Evangelium gepredigt. Er hat sich nicht aufgehalten an seiner Behinderung. Geschwister und Freunde, wir müssen aufhören, uns aufhalten an unserer Behinderung, an unserer Begrenzung. Wir müssen über unser Schatten springen und dann passieren die Zeichen und Wunder, nach denen wir uns sehnen. Und dann musst du nicht viel beten, die kommen von selbst automatisch. Da geht etwas auf. Wann hat Gott Hiob gesegnet? Gott wendete das Schicksal Hiobs, als er anfing, für seine Freunde zu beten. Wenn du anfängst, für deine Freunde zu beten, wendet Gott dein Schicksal, deine Geschichte. Fang an, für andere zu beten, nicht für dich. Du hast genug Probleme. Aber fang an, für andere zu sehen. Glaube es im Voraus sehen, im Voraus sagen, im Voraus handeln. Für die anderen zuerst einmal. Die haben es noch nötiger als ich. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10 sagt Paulus, wir sind arm und machen doch viele reich. Wir sind arm, aber machen doch viele reich. Wir sind schwach und machen viele stark. Wir sind klein und machen viele groß. Mach andere groß und du wirst sehen, wie du schnell in die Höhe schießt. Wir haben Angst und machen viele kühn und mutig. Wir sind gebrechlich und wir richten viele auf das, abgeleitet von diesem Wort, was Paulus sagt. Wir sind arm und wir machen viele stark. Glaube sieht nichts. Weißt du, das ist Glaube. Was ist Glaube? Nichts. Nichts sehen. Nichts wissen. Nichts ahnen. Einfach für wahr halten, das ist das im Vorausschauen, das ist Glaube. Wie kümmert sich Gott um uns? Glaube weiß nichts und tut was, was es gerade sieht, was gerade vor die Hände kommt. Glaube ist Unsicherheit, Glaube ist nichts können, nichts haben. Glaube ist Blindheit im gewissen Sinne. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da sitzt ein Bruder. Und ich gehe auf diesen Bruder jetzt zu. Ich sehe ihn nicht, aber ich spüre immer, je näher ich komme, und plötzlich habe ich ihn. Glaube ist nichts wissen, aber auf etwas zuzugehen, etwas zu tun, jemanden zu berühren. Die Juden haben in Israel jetzt etwas ganz Tolles entdeckt. Die sollten viele Christen viel öfters machen. So in Arm nehmen, auf der Straße in Arm nehmen. Das ist ja eine ganz große Mode und ganz besonders in Israel. Aber warum soll man das in Israel machen? Warum soll man das nicht in Deutschland auch machen? Die Deutschen sind auch so einsam. Jemand in Arm nehmen, Liebe zeigen, drücken. Auf der Straße, da haben sie so ein Schild da, Free Hank. Also praktisch, die wollen sich da, die halten so ein Schild hoch. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Darf ich das dich in den Arm nehmen? Guck mal auf der Straße. Jetzt stell mal vor, hier auf dem Leopoldplatz, eine Form für Evangelisation. So ein Schild einfach halten, also lass dich lieben. Lass dich drücken. Lass dich einnehmen. Zuerst einmal wehren sich die Leute. Die Leute haben Angst, was kommt, was passiert und so weiter. Aber was passiert, gerade in Israel, ist ganz groß. Und das kommt mehr und mehr. Ich glaube, die Deutschen kriegen das auch noch rüber. Und die kriegen auch noch hin. Und der Leopoldplatz ist plötzlich Evangelisationsplatz. Und da gibt's Leute, jetzt inzwischen, die kommen regelmäßig, um sie drücken zu lassen. Auf der Straße, von wildfremden Leuten. Liebe, die Menschen brauchen Liebe, die Menschen, und das ist ein Zeichen, Mangel an Liebe, niemand liebt sie, niemand streichelt sie, niemand drückt sie, niemand küsst sie, Liebe, die Menschen sehnen sich nach Liebe, Liebe und du wirst geliebt werden. Verstehst du, was mich bewegt hier? Wie kümmert sich Gott um uns? Und zuerst, da hast du ja Bilder gesehen in amerikanischen Sender, und da habe ich zuerst mürrische Gesichter und dann, nachdem sie gedrückt waren, Lächeln aufgelöst, aufgetaut. Weltfremde Menschen. Weißt du, bevor wir das draußen auf der Straße praktizieren, müssen wir hier können. Müssen wir hier gelernt haben. Müssen wir einander annehmen. Weißt du, vielleicht ist es sympathischer und einfacher, einen wildfremden Menschen von der Straße, den du nicht kennst, in den Arm zu nehmen. Aber was ist mit dem, den du kennst? Wer ist mein Nächster? Das ist eine ganz große Frage. Wer ist mein Nächster? Wie kümmert sich Gott um uns? Wie kümmert sich Gott um uns? Zuerst müssen wir begreifen, dass mal im Glauben etwas geschehen muss. Noch ganz schnell. Ein jüdischer Lehrer hat einmal gesagt, oder Rabbi, Gott ist nicht nett. Gott ist kein Onkel. Gott ist Erdbeben. Große Wahrheit da drin. Gott ist nicht nett. Gott ist kein Onkel. Gott ist Erdbeben. Wenn Gott arbeitet, wenn Gott sich um dich und mich und um uns kümmert, gibt's Erschütterung. So ist, wie Gott sich um uns kümmert. Da wird uns der Boden unter die Füße weggerissen. Das ist Evangelium. Zuerst wachen wir auf, werden wir erschüttert und sagen, was soll das alles? In der Gemeinde. Wir sehen eine Not auf der Straße. Wir sehen eine Not oder wir hören eine Nachricht. Gott hat die Fülle, das wissen wir. Aber zuerst einmal diese Erschütterung. Und wir müssen vielleicht wachgerüttelt werden. Vielleicht auch jetzt durch diese Gedanken heute Nachmittag wachgerüttelt werden. Mein Gott, was soll's? Erst wenn wir unser Teil getan haben, tut Gott seinen Teil. Erst wenn wir unseren Teil getan haben, dann erst handelt er. Wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir alles verausgabt haben, keine eigenen Glauben mehr haben, keine eigene Liebe mehr haben, keine eigene Begeisterung, Freude haben, dann kommt er und greift ein und füllt uns wieder, dass wir wieder von vorne anfangen können. Dann greift die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, das Feuer Gottes wieder ganz neu in unserem Leben. In Matthäus 5, die Seligpreisungen, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Hör, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Wie kümmert sich Gott um uns? Wenn wir die Konflikte anderer lösen, löst Gott unsere Konflikte. Vielleicht gehst du hin und du füllst irgendjemand ein Formular aus, dann werden andere dein Formular ausfüllen und deine Rätsel lösen. Wenn wir andere ermutigen, ermutigt uns Gott. Weil wir was weggeben, kommt wieder was Frisches. Weggeben. Wir müssen, wenn wir was von Gott haben möchten, wir müssen unser Teil, was wir jetzt haben, bisher besitzen, bisher können, weggeben, dann kommt was Frisches. Wenn wir andere trösten, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Vielleicht sollten wir mal mit jemandem zusammen lachen, mal so richtig Straße ziehen und zusammen mal so Lachkrampf kriegen unterwegs. Und dann sollten wir aber auch miteinander mal ein Stück weit gehen und weinen. Und das, was die Freunde von Hiob getan haben, 7 Tage sind sie bei dem gesessen und haben nichts gesprochen. Vielleicht, weißt du sagst, ich muss was predigen. Vergiss mir deine Predigten. Deine Predigten machen mehr kaputt, als was du aufbauen möchtest. Vielleicht musst du zu irgendjemand hingehen und dich hinsetzen und sagen, ich bin bei dir. Ich bleib bei dir heute Nacht. Ich bleib bei dir morgen. Ich bleib bei dir am Mittwoch. Ich bleibe bei dir auch am Donnerstag noch und die ganze Nacht. Und ich bleibe bei dir auch am Freitag. Und ich bleibe auch bei dir am Sonntag. Und du kannst in die Kirche gehen und ich bleibe bei dir, ich bleibe in deiner Wohnung. Ich begleite dich. Weißt du, 7 Tage blieben die Freunde, haben kein Wort geredet. Solche Freunde brauchen wir. Den Mund halten. Den Mund halten. Die nicht meckern. Und murren. Und kritisieren. Und so weiter, und einem auf die Nerven gehen. Du bist ja sowieso kaputt. Wenn du verstehst, wenn du das erlebst, was der Hiob erlebt hat, er ist sowieso kaputt gewesen. Da braucht kein Kommentar, und die Kommentare haben sowieso nachher nichts mehr gebracht. Durch uns kümmert sich Gott für seine Leute. Durch uns dient Gott an seinen Leute. Durch uns. Gott kümmert sich über uns an seine Leute. Wir sind das Handwerkzeug Gottes, wie er andere Leute bedient. Weißt du, Gott ist der Koch. Der Koch bedient nicht. Der Koch kocht. Aber der Kellner bedient. Der Koch gibt drüber. Und deshalb, Gott lässt die Gemeinde diesen Service erledigen. Bringt es jetzt den Menschen, die jetzt in Not sind, die jetzt Hilfe brauchen. So heute Abend wollen wir ins Gebet gehen und einfach fragen, Gott, was kann ich für andere tun? Ich weiß, weißt du, wenn ich jetzt auffordern würde, jetzt finde jemand, mit dem du beten könntest, zusammen, 2 und 2. Weißt du, wir würden zwar an die Hände uns fassen, wir fassen uns alle 3 nach an die Hände auch, wir sind alles lieb und gut. Aber weißt du, finde jemand, wo du anfängst zu beten, wo Gott dir jemand aufs Herz legt, mit dem du oder mit der du durchbetest. Weißt du, kritisieren kann man leicht und schnell. Aber ich habe mir eine Angewohnheit gemacht, bevor ich Leute annehme, Kritik und mir Kritik anhöre oder zu Herzen nehme und so weiter. Wenn die Leute, ich frage, habt ihr schon alles durchgebetet? Habt ihr schon im Gebet alles bewegt vor Gott? Habt ihr schon von Gott eine Antwort, eine Offenbarung von Gott? Dann, wenn das alles durchgebetet worden ist, manchmal brauchst du 7 Tage, um durchzubeten, um mal überhaupt mal klaren Blick zu bekommen für eine Sache. Wenn das alles geschehen ist, dann wollen wir miteinander reden. Dann wollen wir miteinander rechten. Dann wollen wir miteinander verhandeln, mal sehen, ob das auch in meinem oder Willen Gottes ist. So, wir müssen zuerst einmal in der Gegenwart Gottes verbracht haben. Können wir selber in der Gegenwart Gottes stehen? Können wir mit jemand anderes in der Gegenwart Gottes stehen? Wie lange halten wir aus in der Gegenwart Gottes zu zweit? Und Jesus sagt, wo 2 oder 3 eins werden in meiner Gegenwart. Wie lange halten wir in der Gegenwart Gottes aus? So, lass uns darüber nachdenken. Ich will das hier keine Antwort haben, Gott soll die Antwort haben. Und frag Gott, was soll in meinem Leben passieren? Wie kann ich mich um andere kümmern? Nicht, was kriege ich jetzt, sondern was kann ich geben? Friedrich der Große war, der hat einmal gesagt, nein, John F. Kennedy oder Lincoln, auf jeden Fall ein Präsident oder ein Regierungsbeamter sagt, frag nicht, was das Land für dich tun kann, frag dich, was du für das Land tun kannst. Irgendjemand hat es gesagt. Also frag, was kann ich für das Land tun und nicht, was kann das Land für mich tun, was kann die Gemeinde für mich tun, was kann Gott für mich tun, was kann der Himmel für mich tun, was kann der Heilige Geist für mich tun. Frag, was kann ich für den Heiligen Geist tun, was kann ich für Jesus tun, was kann ich für den himmlischen Vater tun, was kann ich für meinen Bruder, für meine Schwester tun und so weiter. Und wenn du denen dienst, der Diener des Landes bist, der Diener der Gemeinde bist, und der Größte unter euch sei euer aller Diener, so Johannes 13 und so weiter. Wenn wir angefangen haben zu dienen, dann plötzlich geht's auf und ich freue mich auf die Gemeinde, die Gott hier an diesem Ort entwickeln wird. Und an der Arbeit durch, wir haben viel Zeit, läuft nichts davon, aber ich bin guter Hoffnung. So, das Baby muss sich drehen. Halleluja. So, wir haben das für die Mutter jetzt gebetet, aber ich glaube auch geistlich in dieser Gemeinde, das Baby muss sich drehen, damit es geboren werden kann und zur Welt kommen kann. Lass uns aufstehen und lass uns Gott bitten, dass es passiert. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass heute Abend eine Stunde ist in deiner Gegenwart, wo sich die Sache so dreht zum Positiven in unserem Leben, sodass die Dinge sich so verwandeln, dass wir mit Freuden nach Hause gehen können, dass wir sagen können, der Herr hat's getan. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Herr, und wir sind bereit, heute etwas zu tun. Lass uns zusammen sagen und versuchen zusammen zu sagen. Vater im Himmel, wir wollen etwas gemeinsam tun. Wir wollen zusammen beten, wie ein Mann. Wir wollen eines Geistes sein. Wir wollen ein Herz und eine Seele sein. Wir wollen einander dienen. Wir schaffen das nicht von uns, Heiland. Wir brauchen die Salbung deines Heiligen Geistes. Hilf uns, dass wir die Not unseres Bruders, unserer Schwester sehen. Und dass wir auf die Not zugehen. Nicht als Besserwisser, sondern als Diener Gottes, als Helfer, als Tröster, als Segnende, als Beter. Und wir möchten hinter unserer Geschwister stehen. Mach diese Gemeinde, Herr Jesus, zu einer Familie, zu der Gemeinschaft der Heiligen, wie die Urchristen es einmal waren. Ein Herz und eine Seele. Halleluja. Danke, Jesus. Kannst du die Musik ein bisschen lauter drehen? Wir möchten heute Abend unser Opfer aufnehmen. Auch das gehört dazu. Bring dich ein im Haus Gottes. Durch Opfer, durch Gaben, durch Zehnten, was es auch immer ist. Durch Gebete. Wir haben hier so einen Gebetskasten. Ich möchte, dass wenn du hier nach vorne kommst, ein Opfer bringst, hier einfach reingehst, reinlangst, nicht rein Zettel reinlegst, bevor du deinen Zettel reinlegst, einen Zettel nimmst, du musst nicht diesen Zettel lesen, aber einen Zettel in der Hand nimmst. Und das machen wir heute. Wir bringen das nachher das Opfer, aber du gehst nach vorne und nimmst den Zettel in der Hand. Bitte nicht lest, weil es anonym sein sollte. Aber dann vor dem Herrn hochhältst und sagst, Gott, hier ist die Not von irgendjemand. Und wir haben diesen Kasten voll, oder ist ziemlich voll, jetzt legst nicht deinen Zettel. Deinen Zettel kannst du nachher reinlegen, wenn du willst. Aber zuerst einmal, du kommst und du nimmst einen Zettel aus diesem Ding, diesem Kasten raus. Und dann können wir hier vorne oder wo auch immer ist, beten und Gott und Gottes überlassen und sagen, Herr, nimm das. Und vielleicht gehen wir mal im Raum ein bisschen auf und ab und spazieren und halten es vom Herrn hoch. Diese Not, ist egal, wer das ist, das könntest du sein. Ist egal, wer es ist, aber du hältst die Not des anderen hoch. Wenn wir für andere beten, werden wir gesegnet. Wenn wir anderen dienen, wird uns gedient. Und das Opfer ist dann hier. Wir bringen das Opfer und dann kannst du dann dir einen Zettel rausnehmen. Halleluja. Praise Gott. Danke, Jesus. Wir bringen das Opfer und Gott möge alle Geber segnen. Und dann geh zu dem Kasten und nimm ein Gebet raus. Und dann bring den Zettel wieder zurück, denn der gehört in den Kasten rein. Und wir wollen vor dem Herrn stehen. Einfach anbeten. Halleluja. Und geh ein bisschen im Raum spazieren. Bewege es vor dem Herrn, deine Not. Und die Not dessen, der hier auf dem Zettel ist, bitte lass es den Zettel anonym sein. Es ist Gottes Sache. Gottes Sache zu beantworten. Und wir möchten, dass diese Anliegen vor dem Herrn gebracht werden und dass der Herr diese Gebete erhört. O Herr, hör das Rufen deiner Kinder. Wir beten nicht für uns. Wir beten jetzt für andere. Wir beten jetzt für fremde Menschen. Menschen, die wir gar nicht kennen, vielleicht auch nie begegnet sind und uns das auch gar nichts angeht, oh Gott. Aber wir legen diese Nöte dir jetzt hin. Lieber Herr Jesus, nimm diese Anliegen. Geh mit diesen Anliegen spazieren. Trag die Not des anderen vor dem Herrn. Bring es hier zum Altar, wenn du willst. Du kannst machen, was du möchtest. Es ist dir überlassen. Aber bewege es vor dem Herrn. Die Not des anderen. Die fremde Not. Die fremde Last. Die fremde Bürde, die fremde Krankheit. Und dann wirst du geheilt, wenn du für die fremde Not betest. Halleluja. Ganz laut proklamieren, ganz laut reden, ganz laut mit Gott sprechen. Herr, diese fremde Not. Kannst noch 2, 3 Zettel nehmen. Muss nicht so sparsam sein und Einzelzettel nur nehmen. Sei großzügig und bete vor dem Herrn mit diesen Nöten, die da sind. Eigentlich sollte der ganze Kasten geleert werden und so weiter. Und da sollte nimm Zettel, nicht so viele Zettel reinnehmen, mein Freund. Nur die sind zu groß. So, das reicht kleine Last. Das reicht kleine Zettel. Nimm einen Zettel raus aus dem Kasten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Lasten, die wir dir jetzt abgeben dürfen. Halleluja. Shikataramashindarasand. Nein, die soll in die Gemeinde kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Manche müssen in die Gemeinde kommen, damit Gott ihnen begegnet. Und Gott begegnet in der Gemeinde unter den Heiligen. Halleluja. Kannst du mich mitnehmen? Danke, Jesus. Halleluja. Lob und Dank. Anbetung sei dir. Oh, Glory. Shikatara Santa. Lass uns auch im Geist beten. O shikatara maramashitara maramashandala rabashitere sindi. O rabashatara sande. Bete im Geist für diese. Gott weiß ganz genau, was hier fehlt. Gott weiß ganz genau, was die Geschwister brauchen. Gott weiß ganz genau, was für Schmerz der Bruder, die Schwester hat, dessen Anliegen du in der Hand hältst. Herr, und wir bringen diese fremde Not vor deinem Angesicht. Diese fremde Not, diese Not eines anderen Menschen. Oh Gott, wir beten für unsere Freunde. O galarama shindara basita la shita aramalara kashori balara sindala katishiti husandara bishi diri sika dalasha halara mishin diri sika darabishi diri asandi olara nishiku diri sita raburashanda halara mashandara sante. Und wenn du durchgebetet hast und dem Herrn hingelegt hast, kannst du dann reinlegen diese Not. Und wenn du selbst eine Not hast, kannst du deine Not auch noch mit oben drauf legen. Gott weiß es. Halleluja. Und erwarte erst Gebetserhörung, wenn du dein für andere gebetet hast, andere vor Gott bewegt hast. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Du weißt alles. Oh, unser Gott weiß alles. Unser Gott kennt alle Bedürfnisse seiner Kinder. Halleluja, halleluja. Vater, ich danke dir. Vater, ich preise dich. Vater, ich bete dich an. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Shikatarama santara senti. Oh, Glory, Halleluja. Oh, Glory, Halleluja. Gott ist ein Hörer der Gebete. Wenn du für andere betest, dann sagt der Herr, der Himmel wird für dich beten. Der Heilige Geist wird für dich beten. Und du hast einen Fürsprecher vor dem Angesicht Gottes, den Sohn des Allmächtigen, Jesus Christus. Hurapalakashi turisara anashiti. Uramashinduri kalashita lasanti. Haramasanduri kashituri alarabishata pandi. Halaramashikata lasita ramadisante. Halaramashituri salakatoshita namasa. Ilarametu namahon kashente. Halaranashunta lasinti. Ermutige andere. Denk jetzt an irgendjemand in deinen Gedanken und sag, diese Person braucht den Segen Gottes. Diese Person braucht Heilung. Diese Person braucht Führung. Diese Person braucht Versorgung. Diese Person braucht Rettung. Denk an irgendjemand. Einen Namen. Und dann streck deine Hände aus und sag, Gott, diesen Menschen bringe ich dir. Diesen Menschen bringe ich vor deinem Angesicht jetzt. Gemeinsam tun wir das. Voll Gottes wie ein Mann. Ora bashita rasante, ora sicula ramashita rasante, Herr, ein Herz und eine Seele. O Heiland, ich wünsche mir diese Gemeinde. Ich sehe mich nach dieser Gemeinde. O Heiliger Geist, mach du das. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Heiligen Geist. Es fängt bei uns an, dieser Mittwochskreis. Hushita ramasanduri barashiku durisila rabasanti. Und Herr, wir segnen alle Geschwister, die nicht da sind, nicht kommen oder abseits sind. Wir segnen sie alle. Wir segnen alle die Älteren, die nicht mehr so können, wie sie wollen, Herr. Wir segnen sie. Aber die, die nicht wollen, die wirst du, Herr, denen schickst du ein Erdbeben. Und du wächst hier auf. Und Herr, ich glaube, die Erweckung wird kommen. Oh Gott, wenn unten im Nahen Osten einiges passiert, und es wird in der nächsten Zeit passieren, ich fühle das. Der Heilige Geist sagt es mir deutlich. Die Zeichen der Zeit sind auf Sturm. Geschwister, wir sollen aufwachen. Wir sollen aufwachen. Wir sollen aufwachen, ehe es zu spät ist. Ora mahantara pishitire sela katosha. Und wir sollen jetzt stark sein im Herrn, gewappnet im Herrn sein, gerüstet sein im Herrn, gegründet im Herrn, dass uns nichts aus der Bahn wirft. Herr, mach uns fest. Mach uns fest, dass uns nichts mehr erschüttert. Oh, die Welt wird erschüttert, sagt der Herr. Die Welt wird erschüttert werden. Ihr werdet eine Erschütterung erleben wie nie zuvor. Die Welt je gesehen hat. Was ihr je an Horrorvisionen gehört habt, das wird alles in den Schatten stellen. Mein Kind, aber ich werde euch durchbringen, spricht der Herr. Ihr, die euch an mir haltet, ihr, die in meinen Händen bleibt, ihr, die ihr mir vertraut, ihr, die ihr mein Wort kennt, ich werde euch durchbringen. Und deshalb sei gewurzelt wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Nichts wird dich aus der Bahn werfen. Deine Blätter werden grünen und viele Menschen werden Schutz und Zuflucht bei dir finden. Sei gegründet in mir, spricht der Herr. Sei stark in mir. Sei fest in mir, spricht der Herr. Hurabukalentikarabasante. Die Salbung Gottes fließt. Oh, ich spüre, wie der Heilige Geist in unser Herzen jetzt arbeitet. Und der Heilige Geist erfüllt unsere Seele. Der Heilige Geist füllt uns, bis wir überlaufen. Gott kümmert sich um seine Kinder. Gott hat ein Interesse, dass sein Volk überlebt. Die Pforten der Hölle, meine Kinder, die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwältigen. Denn ich bin mit meinen Kindern, ich bin mit den Schwachen, mit den Armen, mit den Elenden, und ich bin mit meinen Jüngern gewesen. Und so wie ich mit den Jüngern damals war, so bin ich mit euch, meine Kinder. Auch wenn die Türen verschlossen sind, auch wenn ihr Angst habt, ich bin bei euch. Und ich werde jeden einzelnen von euch aufsuchen. In der Zeit der Trübsal, in der Zeit der Bedrängnis werde ich euch besuchen. Und ich werde euch nachgehen. Und ich werde euch zurechthelfen. Und ich werde euch auf die Beine stellen. Und ich werde Gutes für euch tun, spricht der Herr. So wie ich die Jünger gesammelt habe, so sammle ich meine Gemeinde in diesen letzten Tagen. Halte durch, mein Kind. Halte durch, mein Volk. Halte durch, Gemeinde. Halte durch. Situri kalashota senti. Kalarana senti. Katurisila. Sei ein Kanal meines Segens zu Menschen. Segne noch, so viel du segnen kannst. Hilf, so vielen du nur helfen kannst. Ermutige, so viele du nur ermutigen kannst. Diene, so vielen du nur dienen kannst. Die Zeit wird bald zu Ende sein. Und dann werden deine Hände gebunden sein. Und du wirst machtlos sein. Und du wirst nur zuschauen, wenn mein Countdown läuft. Aber jetzt ist noch die Zeit. Das Seil reißt. Die Sicherungen brennen durch, meine Kinder. Die Sicherungen brennen durch. Es ist nur noch, alles hängt nur noch an einem ganz dünnen Faden. Es muss nur noch etwas passieren. Und dann geschieht, was niemand mehr verhindern kann. Maranatha, sei bereit, mein Volk. Sei fest. Halleluja. Glory, glory, glory. Und wenn jemand krank ist, Herr Jesus, berührst du jetzt. Wenn jemand mutlos ist, ermutigst jetzt. Wenn jemand Hilfe braucht, hilf's jetzt, Herr Jesus. Wir sind deine Kinder und wir verlassen uns auf dich. Und du wirst auch Menschen zeigen, wo einer dem anderen dienen kann. Was ihr einem der Geringsten getan habt, sagt Jesus, habt ihr es mir getan. Meine Kinder, fangt an, mir zu dienen. Fangt an, mich zu sehen. Lauft nicht hinter jedem Lumpen. Lauft nicht hinter jedem Schmarotzer. Lauft nicht hinter jedem, der irgendwie euch anbettelt. Ich muss euch auch die Bettler zeigen, denen ihr helfen und dienen sollt. Gott muss uns auch die Bettler zeigen. Die Armen zeigen, denen wir dienen sollen. Armen werdet ihr immer bei euch haben. Aber mich nicht alle Zeit. Deshalb nützt die Zeit heute Abend. Lass dich vom Herrn zeigen, was du tun sollst und was du tun kannst. Amen. Amen. Preis Gott. Während ich so gebetet habe, hat Gott mir ein Bild gegeben. Das Seil reißt. Da sind schon so viele Fäden gerissen. Es hängt nur noch ein Seil nur noch. Irgendetwas wird in den nächsten Tagen passieren. Geschwister, lasst uns wach sein. Bereit sein. Die Zeit auskaufen. Das Seil ist schon gerissen. Die Risse sind in der Weltpolitik und Weltgeschichte schon so stark und so massiv. Es ist Endzeit. Es ist Endzeit. Ich faste, das ist okay, damit nichts zu sagen. Aber Gott hat mir gerade gezeigt, das Seil ist schon gerissen. Was Weltgeschichte, Deutschland, Wohlstand und alles betrifft. Nur noch ein Faden. Und dann ist alles vorbei. Dann sind wir bei Jesus. Amen. Gott segne uns. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Amen.